So, die Bohnen sind fertig.
Mhm. Ganz gut. Hoffentlich halten es die Hosen aus.
Wieso? Weshalb? Warum?
Also sowas muss man sich ja wohl nicht sagen lassen, wenn man gerade so eine leckere Soße kocht.
Drei Berthe auf kulinarischer Kaperfahrt.
Erstaunlich, was ein Mann alles essen kann, wenn er verheiratet ist.
Schönen guten Abend, liebe Hörerinnen. Und jetzt müsst ihr euch ein bisschen festhalten, weil es ist die 65. Folge, die wir heute haben und auch die letzte. Weil, jetzt können wir es auch endlich mal sagen, Jonas und Philipp gehen jetzt andere Wege, jetzt auch zusammen, aber nicht so zusammen, wie ihr vielleicht denkt, weil die sind ja auch verheiratet beide. Nein, die haben ein neues Standbein, nämlich die haben, jetzt können wir es ja endlich sagen, die haben jetzt eben diese ganze Corona-Zeit, auch diese ganze Zeit, in der wir hier diesen Podcast auch gemacht haben, diesen kleinen, mickrigen Podcast, sie haben nämlich an ihrem neuen Getränk gearbeitet, ihrem Naturweinbier. Und dafür haben sie jetzt dann einfach, sie müssen jetzt einfach weitermachen. Und habe ich gesagt, Jungs, ich lasse euch ziehen. Und deswegen sage ich heute zum letzten Mal, schönen guten Abend, lieber Philipp, und schönen guten Abend, lieber Jonas.
Moin, moin.
Hallo, Daniel.
Hallo, Daniel.
Geschockt.
Ja.
Ich bin der Rührung nahe.
Ja. Ja. Ne? Das war das Schönste, was du in 65 Folgen bisher zu uns gesagt hast. Oh. Und ich finde, dem Anlass ist es auch angemessen sozusagen, dass du so ein schönes Intro gemacht hast. Und du, wir haben lange überlegt, wer das Intro heute machen kann, aber du hast gleich dich in vorderste Front gespielt und hast heute gesagt, hier zu, ich habe da was vorbereitet. Ich habe meine Ukulele ausgepackt. Wenn wir nachher auf dem Achterdeck stehen, Richtung Eisberg segeln mit der Jolle, dass du noch zum Schluss dieses Podcasts, der ja dann vielleicht auch ein bisschen sentimental wird, auf deiner Ukulele Time to Say Goodbye spielst und dazu singst.
Mindestens.
Jonas und ich sind jetzt schon sehr gerührt, weil wir das in der Generalprobe schon gesehen haben, wie gut du das kannst mit deinem goldenen Stimmchen.
Ja.
Und es wird dem Anlass angemessen sein. Und die Katze ist aus dem Sack. Wir können es jetzt sagen. Jonas und ich haben da was aufgebaut die letzte Zeit, weil wir gesehen haben, wir müssen jetzt auch so ein bisschen sagen, warum das so ist. Wir müssen ja unsere Hörer aufklären, bevor wir mit dem eigentlichen Podcast anfangen. Denn der Daniel, der will sich jetzt mittlerweile auch noch ein drittes Standbein aufbauen. Neben seiner Fotografenkarriere und diesem wunderbaren Podcast geht er auch aktiv ins Catering-Geschäft und will jetzt die ein oder andere Großveranstaltung nächstes Jahr oder beziehungsweise auch dieses Jahr schon in Augsburg bespaßen mit seinen kulinarischen Ideen und hat auch dann ein bisschen wenig Zeit für uns. Und das hat er uns, ja, es war so, ich glaube, vor 3-4 Monaten erzählt. Und dann haben Jonas und ich gesagt, okay, was können wir denn am besten? Und wir sind dann schnell auf unser neues Startup gekommen. Und wir hatten dann lange überlegt, was wir für einen Namen machen für eine Mischung aus Bier und Naturwein. Und wir haben es Bino genannt. Und wir haben jetzt die Förderung
liegt
von
auf der Hand.
Total.
Und der Slogan lautet, geht was kaputt, pfeift der Fuchs.
Ja, genau. Ja, und wir sind seit letzter Woche, können wir es jetzt auch offiziell sagen, wir haben die Startup-Förderung vom Land Niedersachsen dafür bekommen, weil das anscheinend eine sehr gute Idee ist. Ja, und wir werden dann mal die Leinen losmachen und in eine andere Richtung aufbrechen. Und wir hätten natürlich gerne noch Folge 100 vom Podcast gemacht. Vielleicht kommt es auch später nochmal, wenn wir irgendwie in der Midlife-Crisis sind und, 65 oder 70 sind und irgendwie auf den Caymans liegen, weil unser Bino uns reich gemacht hat und lassen uns dann den Daniel einfliegen mit seinem Catering-Unternehmen.
Ja.
Wir werden es mal schauen.
Wir haben jetzt auch hier die Marke auch entwickelt. Ich hatte letztens ja noch den Pitch. Ja. Jetzt zieht das nicht ins Lächerliche. Es ist halt ein bisschen, ja, der Name ist schon, ich weiß nicht, also der muss sich ein bisschen einprägen, aber so ein Bartburger ist doch auch nicht schlecht.
Ja, es gibt ja viele, ich sag mal, bei Friseurläden ja auch diese Wortspielereien ja sehr beliebt und Rudis Lockenpuff als Beispiel jetzt mal, ne?
Ja. Aber ne? Du.
Und manchmal ist das Naheliegendste auch das Einfachste und deshalb, wir haben uns einfach gedacht, Bino, das ist ein Produkt so für die Crowd heute von, ja, wir sagen mal 20 bis ja, 45, ne? Und wir haben da auch schon unseren ersten exklusiven Vertriebsspot sozusagen, wo wir jetzt drin sind, aktuell in Hannover, in Linden. Da wird der Hauke vielleicht nachher auch noch ein bisschen mehr zu sagen können, wenn wir ihn live dazuschalten. Ich glaube, auf der Limmerstraße kommt Bino zum Limmern schon ganz gut an, Samstagabend. Also so, wir haben die ersten Tests gemacht und einige hat's umgehauen. Die lagen dann nächsten Morgen noch da. Das ist unsere Zielgruppe sozusagen mit Bino.
Schön, schön.
Ja, wir kriegen auch jetzt extra für unsere treuen oder unsere neuen angefixten Kunden kriegen wir eine eigene Verzehrbank in Linden auf der Dornröschenbrücke. Ja, da wird jetzt so eine ganz über 30 Meter lange Betonbank auf der Mitte der Brücke installiert, die quasi Fußweg und Radweg trennt. Und da können unsere Kunden dann den Bino sozusagen in aller Ruhe
in der Sonne genießen.
Sturz trinken.
Ja, Sturz trinken, genau. Ja.
Und Daniel, was mir noch einfällt wegen deinem Titel, ursprünglich wolltest du ja auch in die Friseurinnung eintreten. Ich hatte mal vernommen, du wolltest dein Friseursalon nennen verdammt lang Haar. Kann das sein?
Ja, aber weißt du, dann hätte ich ja auch wieder die Ausbildung machen müssen. Und ich habe mir gedacht, weißt, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Und dann, ja, war halt dann, weißt, Essen, Haare, es geht ja gut zusammen.
Ja, bist du nach Hessen gezogen?
Nee. Aber jetzt mal genug hier von diesem. Es ist ja als Tier.
Klamauk ist das schon wieder.
Was ist denn die Klamauk? Wir müssen das ja jetzt hier auch mal jetzt heute noch ein bisschen ordentlich begießen. Ich habe es ja schon angekündigt. Ich habe hier eine Podcast-Premiere.
Für die erste Flasche Bino?
Nein, leider nicht. Ich habe mir noch keinen geschickt. Aber es ist ein Kaltgetränk. Es ist ein Kaltgetränk von einer Künstlerin. Ja. Vielleicht.
Perlt es?
Es perlt auch. Mhm. Es perlt sehr schön. Also Künstlerin
ist jetzt... Christina Appleseider? Nein, auch nicht.
Nee, ist auch nicht.
Champagner hattest du noch nicht im Podcast, ne?
Champagner hatte ich noch nicht im Podcast. Also wäre das auch, da würde der Justus jetzt hier mal gleich mal in
da
der Badewanne
aber,
stehen.
Gerade in der Badewanne würde er stehen, ne?
Aber
das war das Schlagwort.
Ja, aber das ist es nicht. Das ist es nicht.
Bestellst du das gerade noch nebenbei oder weißt du schon, was du trinkst?
Soll ich euch einen Tipp geben? Weil
ja, gib uns doch mal
einen Tipp. Es geht so ein bisschen um Literatur.
Faust?
Nee. Ich werde euch mal so einen.
Hat Elke Heidenreich ein Getränk rausgebracht? Das wusste ich gar nicht.
Ich würde euch mal jetzt gerne so einen kleinen Exzerpt dieser Literatin schnell darbieten.
Daniel, kurze Anmerkung. Wir haben gesagt, wir möchten keine zu schwierigen Wörter hier bei uns im Podcast benutzen. Wir wollen die einfache Sprache, die auch jeder normale Podcast-Hörer und Hörerin versteht. Vielleicht musst du dann Accept nochmal deklarieren, sozusagen, dass sie das dann verstehen.
Ja? Lass dich überraschen, hätte ich jetzt gesagt.
Okay. Ja,
nämlich, jetzt macht am besten mal die Augen zu und lass es. Es sind zwei Zeilen, die ihr mal auf euch wirken lassen müsst. Ja? Macht ihr?
Ja.
Okay. Breit gebaut, braun gebrannt, ich fick deine Handelbank. 180 Zentimeter und ich hab einen Pferdeschwanz.
So ein kurzer Joko und Klaas-Moment, ne?
Da liegst du auch nicht ganz falsch, weil es war ja ein bisschen schmutzig jetzt, gell?
Ja, finde ich auch.
Ist das ja Abwehrfahrer 180?
Nee.
Nee, ne?
Nee. Es war eigentlich ja extra schmutzig jetzt, ne?
Ah.
Ja. Also
wow, extra schmutzig. Dirty. Nee.
Habe ich heute im Supermarkt entdeckt. Also ich habe mir gedacht, das ist hier eine Kombination, die musst du unbedingt mal trinken. Nämlich, ich sage mal hier die Artikelbezeichnung. Es ist ein Fruchtwein-Mischgetränk mit Weißtee-Extrakt und Zuckerwatte-Geschmack.
Alter. Was eine Pornobrause.
Junge. Das ist echt eine Pornobrause. Hast du wenigstens zur Feier des Tages mal ein Glas mitgebracht in deinen Kabuff da, oder?
Ich bitte dich, pass mal auf, ich habe sogar ein sehr passendes Glas dafür.
warte, nicht so schön.
Oh, das ist gut. Wenn du dir jetzt noch eine Olive reinmachst, dann schenke ich dir irgendwas zu Ostern.
Alter, das riecht.
Ja, kein Wunder. Und ihr lacht mich aus, wenn ich hier auf so ein Produkt reinfalle hier, was ich unter der Woche getestet habe, wo ich dann gleich nachher auch noch zukomme. Junge.
Daniel könnte mit dem Getränk gerade bei Hangover 17 mitspielen, oder?
Ja, aber gerade wo ich das so gesehen habe, könnte vielleicht das Gesicht von Bino werden, Daniel. So, bringt irgendwie so das ein bisschen, wir wollen ja auch in die gediegene Käuferschicht eigentlich, ne? Er sieht dann auch so ein bisschen so aus, ne? Wie, weiß ich nicht.
Ja. Ist ja fast hier wie Bill Murray in Lost in Translation, ne?
Ja, so ein bisschen. Hast du. Ja,
stimmt. In der Primetime.
Schmeiß mal deine Olive da rein und dann.
Da, das können wir doch gleich so nehmen. Weißt, in der Primetime heißt es Bino Time.
Aha.
Ja. Und jetzt lassen wir uns mal von diesem Geschmack, von diesem lustigen Tee überraschen. Es schmeckt nicht schlecht. Es hat aber, es ist dieses Zuckerwatte-Aroma ist auch nicht so krass. Es hat so, es erinnert mich ein bisschen an Eier im Brew, das kennt ihr aber nicht. Auch so einen Bubblegum-mäßigen Geschmack. Aber hinten raus, so nach Essiggurke?
Hätte ich jetzt auch erwartet bei dem, was du geschrieben hast.
Da habe ich auch gedacht, jetzt kommt gleich die Essiggurke.
Jetzt müsste gleich noch Senfei kommen, oder?
Wie viel Prozent hat denn das feine Zeug?
5%.
Okay. Macht lustig. Oha, schon leer.
Nee. Ja, ich hatte Durst.
Da muss er gleich auf Toilette.
Ach ja.
Ja, es ist wirklich, also wenn man das Glas sieht, dann ist schon sehr feierlich, ne?
Ja.
Heute, dem Anlass angemessen sozusagen.
Ja. Ich habe mir keine Kosten und Mühen gescheut.
Fein. Und Philipp, hast du heute einen Schuss Bino dabei, oder?
Nee, du weißt ja, die Erstproduktion ist noch nicht so, es war ja noch nicht so, dass es uns aus den Schuhen gehauen hat. Wir sind da noch so ein bisschen am Experimentieren mit Bino. Wir haben zwar hier so erste Vorserienmuster, aber ja, wir wollen auch, sind dabei noch die Flasche nochmal so ein bisschen umzudesignen, weil wir ist glauben, über die Flasche kann man
Nochmal kurz, wenn wir da dabei sind, wegen dem Ersttester noch schnell. Muss noch kurz. Ich wollte mir noch erkundigen, wie es den Produktkästern geht. Die waren doch noch im Koma.
Nein. Das.
Ja, die können schon wieder feste Nahrung zu sich nehmen.
Wie geht's denn eigentlich den Leuten?
Wir haben schon den Fleischsalat-Test überlebt.
Ja. Wie geht's denn eigentlich den Leuten, für die du letztens gekocht hast? Da war ja auch danach ein bisschen Highlife, wie wir hörten, ne?
Ja, auch ganz gut eigentlich, aber ja, weißt du, okay. Der Vorteil ist immer, dann hier immer gleich immer auch so eine ganz lange Zahnseide gleich mit im Essen.
Gleich dabei, ne? Ja. Ich fand das irgendwie nicht nett, dass sie die Lebensmittelüberwachung eingeschaltet haben, aber gut, das ist ja dann auch hin überlassen. Getränk, also kein Bino heute, aber zumindest mit B fängt's an, weil es Bier ist und ich habe heute aus dem wunderschönen Kiel eine Flasche mitgebracht bekommen. Also waren vielleicht 5, 6 Flaschen, die ich mitbekommen habe. Vielen Dank an meinen Nachbarn. Von Lillebräu. Und das ist ein Lille. Und das ist das Stout von denen. Und Lille ist eine kleine Brauerei in Kiel. Und das Stout hat 7%. Und sie sagen, es ist das perfekte Bier zum Dessert. Und weil ich eben ja gegessen habe, alles, was man frittieren kann sozusagen, ist das Bier jetzt mein Dessert. Und es soll Aromen von Schokolade, Zimt und Kaffee haben. Und ja, es soll ein Kieler Original sein. Und das werde ich jetzt mal probieren. Ja, deutliche Kaffeenoten und Kakao. Geruchsaromen. Strömen aus der Flasche, schenk mal ein.
Ja. Oh, hier wieder so eine Sirupschorle, ne?
Hm. Ist auf jeden Fall dunkel wie mein schwarzer Pulli sozusagen. Schenk noch ein bisschen nach. Schöne feste Krone. Sieht. Oh ja. Stark gerösteter Malz auf jeden Fall. Kaffee drin, Kakao vertreten. Zimt habe ich bisher jetzt noch nicht. Mhm. Gut abgeschmeckt, rundes Bier. Nicht zu süß, was man ja auch dann manchmal schon hat bei einem Stout oder haben kann, wenn es jetzt nicht so... Also ich trinke gerne Stout, aber wenn es zu süß ist, ist es nicht meins. Das ist wirklich eher so ein bisschen nordisch geprägt. Und da würde ich sagen, es ist auf jeden Fall für so eine Erstbemusterung, die ich hier habe, durchaus trinkbar, sehr lecker. Und ja, Lille aus Kiel. Haben sie gut gemacht, würde ich sagen. Vielen Dank. Jonas, bei dir.
Fein, fein. Wie sieht's da aus? Ja. Bei mir gibt's auch Bier und auch eins mit B. Und zwar gibt's heute bei mir wieder was aus dem schier unerschöpflichen Fundus meines Adventskalenders aus Dänemark von der Thisted Brewery, Brauerei. Und zwar fange ich heute an mit dem sogenannten Boston.
Oha.
Das ist ein APA. Und dieses APA hat 5,8%. Und schlau wie ich war, habe ich die dänische Beschreibung von der Homepage vorab schon mal übersetzt.
Das ist nett. Und, du weißt ja, unser Dänisch ist jetzt nicht ganz so gut, ne?
Ja, meins ist auch immer ein bisschen holprig.
Eingerostet bei dir, und ne?
Eingerostet. Ich kann Folgendes berichten. Das Boston American Pale Ale ist ein gut gehopftes Golden Ale, gebraut mit den drei amerikanischen Hopfensorten Chinook, Amarillo und Simcoe. Das Aroma verströmt Aromen von Zitrusfrüchten und Trauben und im Mund zeigen sich angenehme Noten von Harz und Orangenblüten, gefolgt von einer deutlichen, aber angenehmen Bitterkeit. Boston American Pale Ale ist ein Bier, das an sich schon ein Erlebnis ist, aber es eignet sich auch hervorragend als Begleiter sowohl zu dänischen Mittags- und Abendgerichten als auch zu würzigen orientalischen Speisen.
Beides haben wir heute nicht, aber egal.
Ja, dafür haben wir ein gutes Gespräch hier und dazu eignet es sich doch bestimmt auch gut.
Daniel sieht ja aus wie ein Wikinger, ne? Das könnten wir vielleicht noch gelten lassen. Da wird aber auch eingeschenkt, ne?
Ja, das war jetzt für den Sound extra so ein bisschen von oben herab.
Ja, so wie du mit uns auch im Podcast bist, hast du recht. So schenkst du auch ein.
Ja. Wow. Schön, schön hopfig.
Gute Farbe. Beschreibt mal die Farbe für die, die es nicht sehen.
Tja, bisschen trüb. Kommt so ein bisschen wie das Grevensteiner. Bisschen mehr in die orange Richtung.
Erinnert mich so ein bisschen an Bino, ne? Wir wollen ja auch so ein bisschen das Naturtrübe haben, wie Naturwein und so ein trübes
so
Bier,
kurz
ne?
Kurz vor Bernstein.
Deshalb ist es ja auch unfiltriert, also der Bino. Das ist eine Herzensangelegenheit für uns.
Ja. Gibt auch schon den ersten brasilianischen Fußballspieler, der sich von uns sponsern lassen will. Sein Künstlername auf dem Trikot hinten ist Trubinho. Uiuiui.
Uiuiui, Tiffy.
Uiuiui. Das hat auf jeden Fall mal so richtige Uiuiui.
Herrlich.
Das richtig schöne Bitternoten.
Ja.
Und ja, das gefällt mir.
Kannst du noch mal rausstellen, wenn ich morgen vorbeikomme, kurz. Also
ich habe ja im Rahmen dieses Podcasts schon festgestellt, so während unserer diversen Bierverkostigungen, so dieses IPA-Thema war schon was für mich, aber APA scheinbar auch. Also das scheint eine Bierrichtung zu sein, die mir sehr zusagt. Ihr guckt mich so an.
Nein, alles gut. Du machst das schon gut.
Jetzt kriege ich aber auch noch
fällt mir gut. Durst. Schön herb, schön bitter. Sehr gut.
Ja, Daniel, aber du wirst doch jetzt nicht mit der einen Dose da verdursten, wenn ich richtig kenne.
Nein.
Was hast du dir denn noch? Hast du dir noch einen Strohmann eingekauft am Kassenregal?
Musst du kurz warten. Muss ich hier Fenster aufmachen?
Oha.
Würden sich auch manche Leute wünschen, ne, dass sie ein Fenster aufmachen, dann steht ein Bier in der Tür.
Mhm. Wenn es immer ein Bier ist, wer weiß. Kleiner schicker Feuerstein.
Ist sogar Schnee drauf.
Hat's geschneit bei euch? Das ist also unglaublich.
Bissi. Guck, da oben.
Ah, tatsächlich. Ah. Ist ja unglaublich. Ist ja eiskalt dann sozusagen.
Eiskalt, ja, eiskalt. Und weißt du, man kann ja nicht auf einem Bein stehen, deswegen.
Da steht noch mehr. Wow. Du willst es wieder wissen. Musst du so zusammen.
Daniel ist für heute versorgt für heute Abend.
Daniel macht gleich einen Cocktail.
Ich mache jetzt einen Cocktail, ja. Ich habe nämlich auch ein Glas hier. Nämlich, das ist ein ganz einfacher Cocktail. Und sehr schmackhafter. Nämlich, man nimmt eine Dose Guinness. Mach die mal auf, vorsichtig. Hui. Glugger das so ein bisschen raus. Und da macht man sein Glas so halb voll. Halb voll mit Guinness.
Und mich auslachen, weil ich schlecht einschenke, ne? Da war ja nur Schaum drin gerade.
Nee, das kommt durch Guinness. Die Patrone, die da drin ist. Durch die das CO2 macht der oder was das ist, ne? Stickstoff, genau.
Und jetzt
er macht's machen wir
die nächste Dose auf. Da braucht man dann keinen Cider.
Genau.
Und jetzt und schon hat man ein Poor Man's Black Velvet.
Ich hatte gedacht, ein Shady.
Nein.
Okay. Wie heißt das? Poor Man's?
Poor Man's Black Velvet. Weil Black Velvet macht man eigentlich mit Guinness und Champagner.
Ja. Das kann sich hier keiner leisten.
Oh, da habe ich noch ein schönes Thema für die nächste Folge.
Sehr gut. Schreib's dir auf. Du bist in einem Alter, wo du auch mal was vergisst.
Ja. Sehr gut.
Tja. Freunde der feuchten Getränke.
Nicht vergessen sollten wir heute das, worauf unsere Zuhörerinnen und Zuhörer jede Woche gespannt warten. Wer hat wieder was mitgebracht? Es geht um das Dish der Woche.
Ja, diese Woche war ja eine Woche der Extreme sozusagen. Ne? Kann man ja schon mal vorweg sagen. Da gab es ja viele Gerichte. Und ich musste auch noch mal so ein bisschen gucken, was ich denn als Tisch der Woche mache, weil ich fange jetzt einfach mal an. Das ist immer am einfachsten, wenn man als Erster was erzählt. Also ich hatte mehrere Gerichte. Ich habe kein neues Gericht, glaube ich, diese Woche gekocht, so wirklich. Ich habe erstmal schön, gab es am Wochenende Lachs von der Planke. Das war schon sehr gut. Oh Mann, ey. Hier ist was los. Aber wenn ihr das sehen würdet, was hier einige machen, als Kindergarten ist nichts dagegen.
So
und
lecker.
Der war auf jeden Fall sehr gut von der Planke. Und am Sonntag habe ich Blumenkohl nach Otto Lengi gemacht. Auch immer sehr lecker. Oh, liebe ich, könnte ich mich auch reinlegen. Und ich glaube aber, wenn ich den Tisch der Woche wirklich, wo ich sage, da habe ich irgendwie, da habe ich echt so einen Jonas gemacht, dass ich mir überlegt habe, oh, ich habe jetzt voll Bock drauf, guck, ob du alle Zutaten hast. Und das war echt so ein schnödes Bauernfrühstück. Weil wir noch Kartoffeln über hatten, dann habe ich da ein paar Eier reingeschlagen, also natürlich vorher Speck und Zwiebeln ein bisschen angebraten. Dann diese Kartoffeln damit angebraten, oder genau, und dann gab es die Eimasse dazu und dann habe ich noch ein bisschen frische Petersilie reingemacht und es dann gewendet und es war ratzefatze leer hier, ne?
Gurken hast du auch Speck rein?
Also ich habe da Speck reingemacht, man kann das auch mit Schinken machen, also ich glaube ursprünglich ist es mit Schinken. Aber das hatten wir alles noch. Und deshalb habe ich das gemacht und da hatte ich richtig Bock drauf. Und das sind so Sachen, wenn man dann alle Zutaten auch gerade da hat, dann schmeckt das irgendwie noch besonders gut. Und das war echt irgendwie auch mit dieser frischen Petersilie sehr lecker. Und das war mein Dish der Woche, den ich selber gekocht habe. Also, ja.
Da habe ich gleich ein paar Fragen zu. Ja. Und zwar gar nicht provokanter Natur, sondern nur, weil ich ja auch, wie ihr festgestellt habt, an dem Abend auch Ähnliches gekocht habe bei uns. Und zwar hattest du die Kartoffeln schon, hattet ihr die an Tag vorher oder so schon gekocht?
Ja, die waren nicht, ich glaube, das habe ich Dienstag gemacht, nee, Montag habe ich das gemacht und die waren noch von Sonntagabend übergeblieben. Also die waren schon super gekocht. Ja, deshalb.
Das sind ja eigentlich die besten, ne, für solche Gerichte.
Ja, für das Gericht auf jeden Fall, ne. Also weil die echt so
kalt im Kühlschrank hat, dann sind diese so schön.
Ja, trocken. Die standen noch nicht mal im Kühlschrank, die standen hier auf der Arbeitsplatte einfach und das war echt gut. Ne? Also genau, die waren perfekt dafür, weil auch ein bisschen, also es waren noch große Stücken, die habe ich dann ein bisschen klein geschnitten und dann einfach, oh, hätte ich jetzt schon wieder Bock drauf, so zum Podcast nebenbei, zum Wegklamüsern irgendwie, das wäre sehr lecker.
Und die zweite Frage, wie wendest du so eine,
das habe ich,
ist ja manchmal so ein bisschen wie eine Tortilla.
Ja, genau, habe ich.
Also ist ja also, im Prinzip deutsche Tortilla. Wie wendest du so ein Okolyt?
Normalerweise wende ich das irgendwie, dass ich es dann in Teile teile und dann einfach so mit dem Pfannenwender mache. Hier habe ich es jetzt aber wirklich so ein bisschen wie eine Tortilla gemacht, dass ich halt einen Teller über die Pfanne genommen habe, dann gekippt habe und dann wieder in die Pfanne gleiten lasse und habe es dann auch von der anderen Seite braten lassen. Und ja, das war schon, hat ganz gut geklappt, sage ich mal.
So habe ich
auch gemacht. Die Experten haben ja so Pfannen, ne, so zwei, also hatte meine Mutter, glaube ich, mal aus Spanien mitgebracht oder so, so eine gespiegelte Pfanne sozusagen, die sie dann über die andere und dann kannst du einfach so umdrehen, ne, und dann brätst du da halt weiter so für Tortilla.
Aber was ich versucht hatte jetzt, um es nicht zu wenden, aufwendig, und zwar hatte ich so eine Aluschüssel genommen und die quasi wie so eine Burgerglocke obendrauf gepackt in der Hoffnung, dass das Ei dann von oben genug Hitze kriegt und dann eben stockt. Hat aber nicht so richtig funktioniert. Die Aluform war jetzt aber auch nicht, sag ich mal, ganz passgenau. Also, aber es hätte klappen können. Letztlich habe ich es dann doch auch mit Teller geschwenkt. Da muss man immer so ein bisschen aufpassen, finde ich, weil wenn man Pech hat, läuft einem die ganze rohe Eimasse einmal über den Herd.
Ja, das ist sogar noch die bessere Variante. Ich hatte es auch schon so, dass es mir in den Ärmel gelaufen ist und das ist bei der Eimasse, die dann noch nicht gestockt ist, aber schon heiß ist, irgendwie nicht so geil, kann ich sagen.
Was ich auch geil fand an dem Abend war einmal die Erkenntnis, der Sohnemann, als er fragte, was ich denn da machen würde am Herd oder was ich denn da kochen würde, habe ich gesagt, naja, hier, oder er meinte so, was ist das? Und dann meinte ich, naja, es sind Kartoffeln und Eier und so. Und dann wendete er sich schon ab, so, mag ich nicht und so. Und später saß er mit am Tisch und hat dann, ich weiß gar nicht, er wollte dann nur Bratkartoffeln haben, hat er dann gekriegt. Und als ich dann mich mit so einem Riesenstück von diesem Bauernfrühstück, von dieser Tortilla, mich neben ihn setzte, guckte er so ein bisschen neidisch rüber. Und du sahst ihm richtig an, wie interessiert sein Blick so langsam wurde. Und dann wollte er doch mal probieren und letztlich habe ich dann das Riesen-Omelett quasi mit ihm geteilt und er war richtig begeistert, er stand im Teller und hat auch sofort, als ich ihm gesagt habe, dass man das hier in Deutschland Bauernfrühstück nennt, hat er kurz überlegt und hat dann sofort geschnallt, warum das so heißt. Und dann haben wir ihm noch so ein bisschen die Hintergrundstory erzählt, dass das halt in der Regel einfach die Zutaten waren, die die Leute früher einfach so da hatten und die natürlich auch für die Leute, die den ganzen Tag draußen auf dem Feld arbeiten mussten, auch morgens genug Power gegeben haben. Aber irgendwie interessant, dass ich meine, das ist ja so absolute Basic-Küche eigentlich. Und trotzdem, ich finde, das hat so ein, ist schon so ein bisschen Soul Food, oder?
Total, also war in dem Mund echt so, weil es einfach dieses, durch diesen Schinken oder Speck, durch das Aroma und dann durch dieses Ei und mit den Kartoffeln und Zwiebeln und dann, wie gesagt, mit der Petersilie, das schmeckt einfach irgendwie frisch und das schmeckt gut und du weißt, du hast irgendwie auch deine Reste verarbeitet, das irgendwie, das war echt.
Aber hattest du keine Gewürzgurken noch dabei?
Haben wir in dem Moment nicht gemacht, weil wir das eigentlich nur so als kleines Reste essen. Und am Ende haben ja hier irgendwie alle meine Töchter und meine Frau das mitgegessen. Und wir hatten dann auch normal Abendbrot mit Aufstrich und so. Deshalb haben wir es nicht zugemacht. Aber ansonsten machen wir das auch, dass da noch Gurke dazu kommt. Und hätten wir bestimmt
noch hier auch irgendwo gehabt. Die passen auch richtig gut, ne? So. Ja. Rührei und Kartoffeln und Gewürzgurke ist auch eine geile Kombi.
Ja. Das ist wie beim Lapskaus.
Ja, gehört auch dazu.
Ja, ne?
Ich muss sagen, Daniel, stehst du auch auf Bauernfrühstück? Wie heißt das bei euch?
Ja, das heißt auch Bauernfrühstück, ja. Aber machen wir nicht so oft. Also Tortilla ab und zu. Dann halt meine schnelle Tortilla mit Kartoffelchips. Das geht wirklich gut. Mach das mal. Ich werde nur ausgelacht, wenn ich sage, hier, mach mal ein Tortilla-Chip. Ja, mach noch mal. Das ist gut.
Nicht immer nur auslachen, auch mal machen, ne?
Ja, es ist wirklich gut. Und was ich sonst immer so eher aus Resteessen mache, weil es da auch noch so gemüsemäßig dann oft noch was da ist, ist dann eher so dieses, das englische Pendant dazu. Dann macht man ohne Ei, nämlich Bubble and Squeak. Bubble and Squeak, das, da kann man eigentlich, es sollten Kartoffeln mit drin sein, die dann eben auch eine gewisse Bindung machen. Und dann kannst du alles Gemüse, was du halt noch vom Vortag noch hattest, gekochtes Gemüse, sollte auch irgendwie noch was Kohliges auch mit dabei sein, das ist immer am besten. Und dann tust du das in eine Pfanne und am besten, wenn du hast so ein Kartoffelstampfer, so heißt das, das so ein bisschen anstampfen, damit das so ein bisschen kompakter wird und das wendest du dann auch ein, zweimal und dann kannst du noch irgendwie noch Ketchup mit drauf tun oder Brown Sauce, wenn du zu Hause hast. Und das ist auch immer ein sehr leckeres Abendessen.
Ist das dann so eine Mischung aus Bauernfrühstück, aber halt ohne Ei und Rösti, weil es so ein bisschen auch von beiden Seiten so anknuspert?
Genau. Wird auch so kompakter dann dadurch, wird auch so ein bisschen pfannkuchiger.
Kommt doch auch so ein bisschen dann in die Richtung, gibt es nicht in Amerika Hash Browns, heißen die so?
Ja, Hash Browns sind ja nur Rösti.
Aber das ist ja nur, das ist eigentlich Rösti.
Genau,
das ist so viel da ja mehr auch Fett dran und das ist viel mehr Kruste, ne?
Naja,
so geriffelte kommt drauf an, Kartoffeln sind das. Wie du halt hier auch, das ist halt so deren Pendant, glaube ich, zum deutschen Kartoffelpuffer. Nur halt die Uhrzeit des Verzehrs ist eine andere. Weil Hashbrowns hast du ja im Normalfall in Amerika eher so fürs Frühstück.
Frühstück, ja. Hatten wir, als wir in den USA waren, öfter mal morgens. Ist aber, erinnert mich irgendwie mehr an den Rösti als an den Kartoffelpuffer. Also so zur Unterscheidung fand ich jetzt. Ne?
Ja, knuspriger, ja.
Ich finde, man macht eh viel zu selten Dinge aus Kartoffeln. Eigentlich kann man da spannende Sachen machen, ne?
Ja, da gibt es schon so
Kartoffelplätzchen. Wir haben schon viele schöne Sachen aus Kartoffeln gemacht. Wir haben mal so Pommes Boulangère gemacht, also so nach Art eines Bäckers. Die kommen dann auch, werden so fein geraspelt und dann mit etwas Brühe und Butter kommen die in eine Auflaufform. So ein bisschen wie ein Gratin. Das ist sehr lecker. Oder es gibt auch so, da weiß ich jetzt nicht mehr, wie sie heißen, da musst du auch so Kartoffeln ein bisschen zurechtschneiden, erst schälen und dann oben und unten abkappen, damit das glatt ist. Und dann kommen die in den Topf mit Brühe und die kochen da drin. Und dann hast du dann unten auch so eine Kruste an diesen Kartoffeln und schmeckt so schön nach Brühe auch noch mit. Ein bisschen salzig. Das ist sehr lecker auch. Kann man auch gut machen.
Habt ihr mal, ich überlege gerade, wie sie heißen, bei Kitchen Impossible gab es die mal, diese zwei ganz dünne Kartoffelscheiben, Dauphin man dann so aufeinander klebt. Hm?
Pommes Dauphin.
Genau. Die man dann mit Ei, glaube ich, aufeinander klebt und dann quasi ausfrittiert und die dann, wo sich diese zwei Kartoffelhälften dann aufblähen und dann hast du so, ja, wie soll man es nennen, so
Bläschen.
Soufflierte kleine Kartoffelchen.
Nee, das ist zu viel Arbeit, habe ich noch nicht gemacht.
Und das von dir. Das war ungewöhnlich.
Wer musste die denn machen und hat da. Das war so eine Doppelaufgabe. Melzer und irgendwer anders, glaube ich.
Ist jetzt wieder, ne? Sonntag kommt hier. Melzer, Raue und der andere, Max Strohe.
Philipp muss
Max
ja erstmal die von letzter Woche gucken. Die waren nämlich auch gut.
Nee, ich muss noch zwei gucken. Komm gar nicht hinterher.
Oh, oh. Oh, das geht runter. Das
ist schon eine gute Staffel, muss man sagen, ne?
Ja.
Aber es ist so ein bisschen schade. Vielleicht können wir das zur nächsten Staffel ändern, dass wir nie so richtig drüber sprechen können, weil irgendwie immer
einer hinterher ist.
Finde ich so ein bisschen schade.
Oh. Es tut mir leid. Ich werde es versuchen, beim nächsten Mal wieder zu ändern. Okay?
Ja, und wenn man dann mal bei WhatsApp was schreibt zu einer Folge, dann kriegt man immer gleich mit der Gartenkralle Gold ein offenes.
Nee, guck mir das gar nicht an, was ihr dann da macht.
Machst du immer nur mit Augen zu dann WhatsApp auf.
Ich scroll dann einfach und denke ich mir, okay, Montagmorgen haben sie sich ausgetobt.
Bevor Daniel gleich sein Sonntagsmenü erzählt, ich hänge mich mal dran und nehme auch das Bauernfrühstück von Anfang der Woche.
Nachmacher.
Ja, Nachmacher, genau. Weil sonst gab es bei uns nichts Spannendes, außer zum 100. Mal Hotdogs, glaube ich. Und
echt, Mathe?
Aber was ich noch verkünden kann, dass jetzt wir die Tage den ersten Bärlauch zu Hause hatten und ich jetzt die ersten 4 Gläser Bärlauchpesto angesetzt habe. Und ich kann behaupten, das ist wieder sehr gelungen und ich bin immer noch und schon wieder großer Fan von Bärlauchpesto. Für alle, die dieses Mal nachmachen wollen, das Original Jonas Bärlauchpesto wird gemacht aus überraschend Bärlauch, dann einem großen Stück Pecorino, einer Tüte Nussmix, also gemischte Nüsse und diesen Pecorino und die Nüsse kann man dann nacheinander in so einem Küchenhäcksler klein mixen. Und dann ordentlich Olivenöl dazu und den Bärlauch klein geschnitten und dann kann man das je nachdem, was man für einen Mixer hat, alles zusammen mixen. Aber dringend halt viel Pecorino und viel Nüsse dazu. Das gibt nochmal so eine extra Würze und nimmt dem Ganzen so diese Bissigkeit.
Keine Pinienkerne. Du hast dann
eine sehr runde.
Keine Pinienkerne.
Zu teuer.
Ja, in der Menge tatsächlich recht teuer, aber es geht gut mit den Nüssen. Also man kann auch nur aus Nüssen ein leckeres Pesto machen oder auch nur aus Basilikum und Nüssen und Olivenöl und ein bisschen Käse. Also ich finde, die Nüsse geben da so eine sehr angenehme, wie soll man sagen, so eine abmildernde Wirkung rein und geben dem Ganzen eine schöne Grundaromatik. Kann man gut machen.
Ja, wir hatten gestern auch
hier so Pesto.
Ja, auch so, ne? So in die Richtung. Also es ist nur, dass ich dann, glaube ich, für Pesto nehme ich dann, ich mach das halt dann nicht irgendwie glasweise, sondern irgendwie so für ein Gericht. Und wenn dann was über ist, dann mache ich es halt in Glas und ich nehme dann wirklich Pinienkerne dazu. Wobei ich, glaube ich, auch sogar schon mit Sonnenblumenkernen und so gemacht habe, auch so einen Nussmix, weil ich den zu Hause hatte, keine Pinienkerne, aber ansonsten mache ich den auch so das Pesto. Und schmeckt dahin doch immer unglaublich gut, ne? Das Schlimmste ist immer, wenn die Leute irgendwie so von diesem, nehmen wir mal die Marke aus Italien, die mit Barilla anfängt und dann das Pesto kaufen und das ist so schlecht und es schmeckt so scheiße und dann gibt's ja noch von den guten günstig Leuten gibt's ja auch noch so eins, das ist auch nicht doll und
schmeckt immer so sauer, das
ja ich finde auch, das hat immer so einen Eigengeschmack und das ist ja, wenn man es dann vielleicht noch ein bisschen tunt, dann kriegt man es irgendwie in die richtige Richtung hin, aber dann kann ich, Pesto ist so einfach, dann kann ich das auch selber machen und apropos Bärlauch, wir hatten jetzt auch die, gestern unsere Nachbarin hatte Bärlauch, so Datteln, glaube ich, waren das, eingewickelt in Bärlauchblättern, das war auch ziemlich gut. Also so.
Und wie? Und dann roh oder
gegrillt? Ja, genau. Oder wie? Ja, also die Dattel an sich ja so, wie du sie halt kaufen kannst, ne? Und dann da einfach mit Bärlauch rumgewickelt und das hat halt auch ein sehr frisches aromatisches Aroma und diese Süße passt da sehr gut zu. Kannst du auch mal ausprobieren.
Dann würde mich glatt noch interessieren, es gibt ja auch Datteln im Speckmantel, ja, die ja auch geil sind. Wenn man das drei kombinieren würde, könnte auch was sein, oder?
Einfach mal testen.
Ja. Die Datte im Speckmantel im Ofen, ne, dass du das schön knusprigen Speck draußen hast und dann danach nochmal in Bärlauch reinwickeln, das wäre mal was.
Das kannst du ja mal probieren mit deinen.
Daniel, wie macht man Pesto in Augsburg?
Machen wir ganz selten. Machen wir total selten. Wenn wir es machen, wir haben dann immer so, es gibt ja auch sogar ganz unterschiedliche Basilikumsorten, ne? Und es gibt auch einen, der ist so ganz kleinbrettlig, blätterig, und die schmecken nochmal so pfeffriger auch. Und wir nehmen so einen immer, wenn wir sowas machen, dann nehmen wir auch Pinienkerne, weil wir machen dann auch nicht so viel davon. Und wenn es geht im Mörser, wir mörsern das, weil wir einen großen Mörser haben. Mhm. Und dann hat eben noch...
Das ist nicht im Mixer, Daniel, sondern im Mörser?
Ja, Mörser. Das geht auch. Noch einen schönen Knoblauch rein, noch schönes Olivenöl mit rein. Kräuter, Salz, Pfeffer, Parmesan. Ja, so machen wir das.
Parmesan?
Ja. Tust du nie Parmesan hin.
Ja, Pecorino, ne?
Ja. Gut. Weißt du, wir haben's ja.
Sehr gut.
Ja, aber machen wir wirklich nicht so oft. Aber was wir, glaube ich, was wir mal machen sollten, das, da habe ich jetzt nämlich auch schon die letzte Woche auch schon geguckt, ob ich es nicht selber anbaue, wenn nämlich wirklich mal Shiso anzubauen. Also auf Deutsch heißt das, glaube ich, Taubnessel. Glaube ich. Und das essen wir halt dann so auch immer sehr oft, auch wenn wir koreanisch kochen oder wir haben auch schon so Pasta gemacht mit Shiso. Und das ist sehr lecker, was halt eben auch, es erinnert ein bisschen vielleicht so mit an Basilikum, hat aber auch so eine Anisnote noch mit dazu. Und das isst du halt in Korea halt auch so. Da kannst du halt auch irgendwie gegrilltes Fleisch mit einwickeln und dann noch ein Stückchen Knoblauch mit rein und Samjang, so eine Würzsoße. Und das kannst du dann einfach so schön snacken, auch mit dem als Sam, also als Röllchen mit oder ein Salatblatt und Shiso. Das kannst du auch gut pickeln. Wir haben auch so Umeboshi, also so eingelegte Salzpflaumen aus Japan. Da ist auch noch Shiso mit dran. Das esse ich auch gerne einfach so mit einer Schale Reis. So eine Umeboshi. Das ist zwar sehr salzig, auch sehr sauer, aber auch irgendwie erfrischend dabei. Das fände ich sehr lecker.
Wie baut man das an?
Kannst du einfach so aussehen. Kann man ganzjährig anscheinend aussehen. Hm. Dauert anscheinend ein bisschen länger, bis es keimt. Und da gibt es halt auch unterschiedliche. Es gibt halt auch so lilafarbene, es gibt grüne, es gibt mit größeren Blättern. Das sind dann auch die koreanischen Varianten. Gibt es aber auch in Japan auch genauso, Shiso. Sehr lecker. Also ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gegessen habt. Wahrscheinlich nicht. Hat einen ganz eigenen Geschmack. Sehr gut. Sehr aromatisch auch.
Gucken wir es gerade mal an.
Ui, ganz eigenen Geschmack habe ich hier auch gerade.
Hol. War noch was mit in der Flasche?
Nee, ich habe gerade noch mal ein zweites 03-Fläschchen geholt aus dem Adventskalender aus Dänemark. Und zwar trinke ich jetzt ein Ölspelt. Und beim Ölspelt handelt es sich um ein Bier mit 5,5%. Und das Ölspelt ist ein Dinkelbier. Ein helles Bier mit einem leichten, süßlichen und würzigen Aroma von Dänemarks neuer Mikromälzerei Gyrup, die sich im Süden von Thy befindet, haben wir geröstetes und helles Gerstenmalz sowie Weizen- und Dinkelmalz verwendet. Bio-Cascade-Hopfen und belgische Hefe verleihen Öl-Dinkel zusätzliche Komplexität und das Ergebnis ist ein sowohl leicht zu trinkendes als auch leicht aufregendes Bier, das sich gut für nicht zu schwere Speisen eignet. So viel dazu.
Tja, dann mal Prost, ne?
Ja, Prost.
Schmeckt auf jeden Fall spannend. Aufregend weiß ich noch nicht, aber spannend schon mal.
Zum Ende wird's aufregend, pass auf. Daniel.
Ja.
Erzähl.
Bin ich jetzt dran?
Ja, ich glaube ja.
Also, bei uns, wir haben im Kühlschrank noch gefunden eine Dose Kaviar.
Oha.
Ja.
Was man eben so im Kühlschrank hinten findet, ne? Ja. Für schlechte Zeiten.
Andere finden Hering in Tomatensauce. Ja.
Darf ich mal fragen, das wollte ich eigentlich schon unter der Woche fragen, als ich gesehen habe, wo kam der Kaviar her?
Aus der Metro.
Ja, und wo hat die denn her?
Das, da müsst ihr jetzt nochmal nachschauen, was da wirklich war. Ich glaube, es war kein iranischer, aber es war aus Sitra. Also, schon besser. Deswegen war es aber auch nur eine kleine Dose. Und ich möchte nur sagen, ich habe nicht ich gekauft, ich habe der Roman gekauft.
Der Roman.
Es gibt aber so Momente, da ist sowas mal gut. Ich finde, weißt du, sowas essen wir verschwindend gering, so gut wie gar nie. Wenn du es dann aber mal hast, finde ich, ja, die Gewinnung jetzt mal außer Acht gelassen von Kaviar. Es ist was sehr Feines und auch guter Kaviar, weil sonst, wenn du halt hier Kaviar, dann hast du ja nur diesen deutschen Seeigelrogen, Seehasenrogen, so heißt's. Seehasenrogen, zu Seeigel kommen wir gleich. Oder eben noch vielleicht Forellenkaviar, den du halt hier noch bekommst.
Mhm.
Der auch gut ist. Aber halt noch so wirklicher, echter Kaviar ist schon nochmal was anderes, weil er nochmal...
Kurz, Zwischenfrage, echt heißt dann vom Stör, oder?
Ja, der ist vom Stör. Okay. Und dann hat eben dann Malusol, also das ist dann die Art der Zubereitung, die Art der Konservierung. Weil so kennst du halt hier Kaviar nur, dass es halt vordergründig salzig schmeckt. Ne? So kennt man Kaviar doch hier. Und beim Malusol ist es ja so, dass du eben nur halt so viel Salz, wie gerade nötig ist, dazufügst, damit der konserviert. Und deswegen hat er eben noch einen viel, viel breiteren Geschmack. Es ist nicht, ja, es ist ein klein wenig salzig, aber dabei auch noch, wenn es halt auch guter Kaviar ist, hat er eben auch noch so eine ölig-buttrige Note. Auch dieses Ploppen natürlich auch von den Eiern auf der Zunge ist nochmal was anderes. Und natürlich auch ein bisschen fischig, auch in dem Sinne. Und zu manchen Sachen ist es wirklich, kann es was sehr Feines sein. Und dann haben wir gedacht, weißt, jetzt haben wir hier so eine schöne Dose Kaviar, was machen wir da? Da machen wir eine Seeigel-Carbonara draus. Weil, was nämlich neben dem Döschen Kaviar auch noch im Kühlschrank stand, war noch ein Döschen Seeigel-Rogen. Mhm. Und der war sehr gut, der war wirklich gut. Also, so Seeigel-Rogen haben wir ab und zu. Weil Seeigel kann wahnsinnig toll schmecken. Er kann aber auch manchmal so ein bisschen so eine bittere Note auch mitbringen. Also wer das noch nie gegessen hat, Seeigel, das hat so eine sehr jodige Note, auch sehr nach Meer, aber anders nach Meer als eine Auster schmeckt. Eine Auster ist halt doch noch irgendwie, hat er ja so was Frischiges, auch so frisches, tangiges vielleicht auch noch mit drin. Oder was man, glaube ich, so als am ehesten, glaube ich, so als Meeresbrise auch bezeichnen würde. Ich finde, so schmeckt eine Auster. Und so ein Seeigel hat noch eine gewisse, noch, ja, ein bisschen Süße auch noch mit drin und ein bisschen tiefer auch noch im Geschmack. Und was vielleicht ein bisschen eher noch an Krustentier erinnert oder muschelartig. Und die Zubereitung ist eigentlich super simpel. Du kochst deine Pasta in der Zwischenzeit, wenn du magst und du hast irgendwie so Dosen Seeigelrogen, kannst du den nochmal durch ein Sieb streichen zur Sicherheit, weil manchmal auch noch so ein bisschen Panzerstücke noch mit drin sein können vom Seeigel. Und dann vermischst du diesen Seeigel mit ein bisschen von deinem Kochwasser und dann rührst du einfach noch Butter mit rein.
Mhm.
einiges an Butter und dann schmeckst du nochmal ab mit Salz, Pfeffer und dann schwenkst du da dann nochmal die gekochte Pasta drin. Und dann, wenn du es dann eben angerichtet hast, dann kommt oben noch so ein Klecks Kaviar noch mit drauf. Ein wahnsinnig, wahnsinnig tolles Gericht aus 5 Zutaten. Klar, 2 davon sind sehr teuer.
Ja.
Ach. Aber wenn sie schon im Kühlschrank warten, dann nimmt man sie, ne?
Ja.
Also dafür waren es die guten Rewe-Nudeln dann.
Nein, es waren leider, weil es wieder so ein Tag war, wo man dann drauf achten mussten, waren es glutenfreie Nudeln. Glutenfreie Spaghetti.
Ach du meine Die hasse ich.
Die Warum? Hasse ich wirklich. Weil die alle zerbrechlich.
Das ist so, wenn du ein Ferrari mit E10 fährst.
Ja, aber wir müssen leider manchmal so ein bisschen drauf gucken, wie viel Eiweiß wir zu uns nehmen. Und da ist es leider so, dass du, wenn du glutenfreie Nudeln hast, die halt generell weniger Eiweiß haben, und dann sparst du ein bisschen was an Eiweiß. Ist scheiße, aber ja, die Soße hat's rausgehauen. Aber leider ist es nicht schön, diese Dinger zu verarbeiten. Einerseits, weil sie viel mehr kleben auch am Topf. Und dann, wenn du sie einmal so ein bisschen versuchst zu mischen, zerbrechen die gleich in so kleine Stückchen. Dann guckt es aus, als wie die Spaghetti in der Dose, die du mir geschickt hast.
Die waren ja wohl hervorragend. Ja, aber
schlechte. Also wir essen ja auch nur noch glutenfreie Spaghetti quasi. Und die zerbrechen nicht. Also vielleicht habt ihr da einfach
es gibt die falsche gekauft. Ja, so am verbreitetsten ist ja nur eine Marke in so einer weißen Packung. Auch aus Reismehl und Stärke.
Ansonsten kann ich allen Leuten, die gesundheitlich darauf angewiesen sind, glutenfreie Nudeln zu essen, nur empfehlen, mal die Kitchen Impossible-Folge vom letzten Wochenende sich nochmal reinzupfeifen. Mhm. Weil da zeigt ein deutscher Spitzenkoch mal ein Rezept.
Mehrere
scheinbar sehr gute glutenfreie Spaghetti. Hm. Mehr will ich auch nicht spoilern, aber das werde ich mal ausprobieren.
Ja, dann würde ich auch die anderen Sachen von dem ausprobieren wollen. Das ist so also gut. Ja. Aber das war ja noch nicht alles, was wir hatten. Wäre ja komisch.
Nee, also jetzt nach den Kosten, da ist er noch ein bisschen im Budget gewesen, ne?
Ja. Und dann war es halt wieder, dann musste man auch mit so Gegensätzen arbeiten. Es gab dann noch Yakisoba-Pan. Yakisoba-Pan sind gebratene japanische Nudeln in einem Hotdog-Bun.
Okay. Also nur für uns. Klingt? Ihr habt jetzt Kaviar mit Nudeln gegessen und habt ja, dann nochmal Hotdog mit Nudeln gegessen.
Ja.
Ah, okay. Nee, ich wollte nicht, dass ich das gerade falsch verstehe. Ich habe ja erst ein Bier getrunken. Also.
Ja, nie, nie.
Ich hatte auch gerade kurz das Gefühl, man hätte mir was untergemischt.
Das ist so, also Yakisoba, das kennt ihr auch nicht, leider. Und Yakisoba ist sowas Gutes, weil für Yakisoba gibt es nämlich eine spezielle Yakisoba-Soße. Das hat auch so eine, hat einen sehr, sehr würzigen Gewürzgeschmack, so ein bisschen vielleicht im Entferntesten an Wustersoße erinnert. Sehr ätherisch auch. Man riecht es gleich, Yakisoba-Soße. Und wie du das machst oder machen kannst, typischerweise nimmst du noch Kohl und dann noch Karotten und Zwiebeln, die du anbrätst. Dann kommen da Nudeln mit dazu. Das heißt, diese typischen Eiernudeln aus China, Japan. Und da kannst du noch Protein noch mit rein tun, also irgendein Fleisch oder Rührei kannst du noch mit reinschmeißen. Oder es geht auch wirklich, das haben wir nämlich gemacht, Bratwurst kannst du auch mit reinschneiden. Und dann kommt noch diese Yakisoba-Soße mit drauf und im Normalfall dann noch gepickelten Ingwer. Ja, also da ist es im Normalfall immer dann der rote gepickelte Ingwer. Wir haben einfach so normal, wir haben selber Ingwer gepickelt, so ganz schnell gepickelt. Und sonst kommt dann noch so Aonori mit drauf, also ganz, ganz fein gepulvertes Nori-Seetang. Das hatten wir nicht, aber dann halt eben noch schön Kewpie-Mayo. Und dann packst du das in so ein Brot mit rein. Und hast du ein sehr leckeres Essen. Das schmeckt sogar wirklich, obwohl das ein bisschen eklig ja, sich anhört. Es schmeckt sogar kalt wahnsinnig gut.
Das heißt ja dann auch Yakisoba Pan, ne?
Ja, habe ich ja gesagt.
Ja.
Weil Pan ist ja das Brot.
Oh, das ist jetzt aber, danke.
Ja, gerne. Ja. Gerne. Ja.
Sehr gut.
Das war doch noch nicht alles jetzt, oder?
Doch.
Doch. Vielleicht gab es als Nachtisch noch süße Nudeln.
Nee. Okay. Nee. Nee. Das kennen wir aber auch. Es gibt irgendwie sowas.
Mit, ja, es gibt irgendwie sowas nach
Zucker.
Ja, ja. Zuckernudeln oder so ein Quatsch.
Ja, das ist aber total ekelig.
Ja, da fällt mir was ein.
Ja, was denn? Daniel,
wann habt ihr eigentlich mal, oder wann hast du hier im Rahmen des Podcasts mal von einem asiatischen Nachtisch erzählt? Ich habe das Gefühl, haben die eigentlich so eine große Nachtischkultur oder gar nicht so?
Ja, schon.
Also, schon. Aber gefühlt hast du noch nie hier von einem japanischen Nachtisch erzählt, oder?
Nicht. Es ist kein Nachtisch wirklich, weil es halt eben doch mehr eine Backware ist. Also Taiyaki haben wir schon mal gehabt. Diese fischförmigen Küchlein mit Azuki-Bohnenpaste. Sonst so typisch japanische Nachspeise ist halt dann noch so dieses geschabte Eis, wo noch in irgendwas aromatisiert wird, teilweise mit irgendwie Sirupen, oder dann kommt dann teilweise auch dann noch unten drunter noch rote Bohnenpaste, also süße rote Bohnenpaste. Es ist aber lecker. Das ist wirklich, es klingt nicht gut, aber wenn du die gut machst, finde ich sie wirklich wahnsinnig gut. Und es gibt auch so, du kannst die fertig kaufen im Asialaden, so eingedost, da sind die noch so ein bisschen stückiger und das ist auch nicht so weit gekocht. Da finde ich es auch noch nicht so super gut. Warte gleich, Philipp. Wenn du das selber machst und die deutlich mehr einkochst, dass eben auch diese rote Farbe schon ein bisschen so verschwindet, dass es eher bräunlich wird, hat es so eine ganz, ganz schöne karamellige Note. Hat sowas. Auch was sehr Nussiges auch dabei dann schon. Man schmeckt die Bohne schon noch. Aber sehr gut. Ist sehr lecker. Philipp, du wolltest noch was einwerfen.
Ja, nee, es hat die Pointe, die hätte gleich da im Anschluss kommen müssen.
Ah.
Das funktioniert.
Aber ich hab auch noch einen Vorschlag für einen asiatischen Nachtisch. So ein, wenn du so eine leckere Sojasauce selber einkochst, noch mit verschiedenen Aromen und die dann so richtig runter reduzierst, dass sie so sirupartig daherkommt.
Ja.
Und dann machst du dir in so einer länglichen Glasschale einen Bananasplit. Schön Eis und Banane läng auf und dann diese Sojasauce drüber.
Du kannst auch Vanilleeis mit Sojasauce machen. Wenn du es selber machst, kannst du auch dann Sojasauce mit reinkippen. Ohne ja. Scheiß. Ja, das geht gut. Das geht gut.
Gibt's da bestimmt, oder?
Ja, auf jeden Fall gibt's in Japan Sojasauce-Eis. Auf jeden Fall. Die haben ja die abgefahrensten Eissorten. Die haben ja.
Wahrscheinlich haben die auch irgendwie Krabbeneis mit.
Auch.
Mit sonst was, ne?
Und Eis mit Pferdefleisch.
Mmh.
Ja.
Schlecki.
Oder Knoblauch-Eis.
Schlecki.
Was gibt sonst noch asiatische Nachspeisen? Hier im Philippinisch. Hallo, hallo.
Ja, hallo. Hallo?
Ja, ist doch. Gab da auch, das gab's da auch schon bei Kitchen Impossible. Hallo, hallo.
Stimmt, Sorbet-artige Eis mit diesen ekligen Dosenfrüchten, oder?
Ja, es ist ja eben nicht nur das Stimmt. Eis, sondern es sind halt eben auch diese ganzen Gelee-Sachen und ja.
Das hat mich so gar nicht angesprochen, das Ding.
Aber das hat er irgendwie hinbekommen, ne?
Hm? Genau, ich glaub,
da ist dieser Flan dann noch Fertigzeug.
Ich glaube auch, das war relativ gut sogar, ne? Die waren alle begeistert, ne? Das war auch.
Ich glaube schon, dass es gut schmeckt.
Ja,
war glaube ich schon.
Apropos gut schmeckt, was hat Philipp sich denn da eigentlich gerade klimpernderweise eingeschenkt?
Ach so, ich dachte ja, ich spiele auf meine Delikatesse an, die ich unter der Woche zubereitet habe im Ofen. Aber ich kann ja erstmal hier, ich habe da mal was vorbereitet. Ich habe überlegt, ach, heute noch ein zweites Bier. Nein, machst du nicht. Trinkst du mal einen Gin Tonic. Und den habe ich mir vorhin schon fertig gemixt und der stand draußen, weil es draußen angenehm kühl ist. Und das ist ein Ophir-Gin. Der ist ja so ein bisschen gespiced dann sozusagen. Man hat da so Noten von Kardamom drin und ein bisschen Zitrone und ein bisschen Pfeffer. Und das ist sehr orientalisch. Und ja, den habe ich mir letztens mal gekauft und muss sagen, mit jedem Glas schmeckt er mir besser. Und ja, mir war irgendwie nach Gin Tonic heute.
Ja, schön.
Ja, fand ich auch.
Ganz gut. Oh. Brauchst du noch was zum Runterspülen eigentlich?
Ja, ich habe da ja...
Also hast du immer noch zu arbeiten und zu kämpfen an deinem... An deinem Signature-Dish von unter der Woche?
Ja, ich habe... weiß ich nicht, ich habe den ja irgendwie bewusst gekauft und wir können es ja erzählen, das war die Fischstäbchen-Spinatpizza von Oetker, die ich mir unter der Woche mal gegönnt habe. Und...
Ist ja der Star auf Twitter, die Pizza, ne?
Im Moment ist sie der Star auf Twitter. Es ist ja jetzt letztes Jahr als April-Scherz gestartet sozusagen und die ist dann jetzt wirklich gekommen in Handel und kostet so zwischen, ich glaube, 2,49 und 2,79. Also die wird wirklich im Markt diese Woche auch reingeschoben, wenn man überlegt, für den Preis. Und ja, die braucht so 20 bis 22 Minuten, also für so eine Fertigpizza relativ lange. Und die war nicht schlecht, muss ich sagen. Also die Fischstäbchen waren ganz gut, die Pizza an sich auch. Ich fand es ein bisschen geschmacksneutral vom Belag her. Das ist ja so eine Spinatpizza dann von Oetker gewesen. Da fehlte mir so ein bisschen das Salz drin und so ein bisschen die Würze. Und interessanterweise habe ich das heute bei Instagram auch bei irgendwem gelesen, dass er das ähnlich bewertet hat, dass er gesagt hat, so ein bisschen, Und aber das Gute war, dass ich halt gedacht habe, hey, die schlägt hier voll ein, weil Pizza mit Fischstäbchen, ne? Und meine Tochter guckt die sich an und ist ja 4 und sagt so, ist nicht dein Ernst, ne? Also ich esse das nicht. Naja, und dann hat sie eine kleine Pizza Salami von Oetker bekommen. Wir hatten dazu noch Salat gemacht. Und meine Frau hat eine Pinsa bekommen, auch von Oetker. Und ich habe dann halt die Fischstäbchen-Pizza gegessen. Aber ich muss sagen, interessanterweise, ich hatte es ja auch gepostet bei Instagram und bei WhatsApp, und ich habe viele, viele Nachfragen von Leuten bekommen, so von wegen, hey, die wollte ich auch noch probieren, wie schmeckt die denn? Oder so nach dem Motto, ist nicht dein Ernst, dass du die jetzt isst, ne? Und naja, ich habe es dann immer versucht, so ein bisschen neutral, wertneutral zu gestalten und soll sich jeder selber das Bild machen für so 2,49 oder 2,80, kann man die auch ruhig mal sich gönnen. Ich denke, man soll keine Heldentaten erwarten, aber ich habe schon schlechtere Fertigpizzen gegessen.
Das Schöne ist ja, mit so einem Produkt bist du ja in Deutschland auf der sicheren Seite, marketingtechnisch. Mhm. Weil entweder hast du die eine Fraktion, die das einfach total crazy und auf jeden Fall spannend und toll findet. Oder du hast die, die sagen, Alter, das muss doch jetzt überhaupt, das ist doch der letzte Scheiß. Jetzt fangen sie auch noch damit an. Also du hast auf jeden Fall immer genug Gesprächsstoff, wenn du so ein Produkt rausfeuerst. Deswegen haben die das damals, das war ja ein Kunde, der das angeregt hat, glaube ich, ne? Ich meine, das war ein Twitter-User, der das damals vorgeschlagen hat. Mhm. Und klar ist, mit so einem Produkt hast du auf jeden Fall die Klicks auf deiner Seite, ne?
Ja, definitiv. Also
da war jetzt auch schon wieder so ein paar Vorschläge bei Twitter.
Ja.
Für die nächste Special-Reihe. Besonders spannend fand ich die Geschichte mit den aufgeschnittenen Maultaschen auf der Pizza.
Oh, es gibt doch auch hier, gibt's hier nicht auch noch von dem einen Hersteller auch Grillmaultaschen?
Ja,
die sind auch so aufgeschnitten.
Ja.
Ne?
Gibt es jetzt wieder im Sommer bestimmt. Letztes Jahr gab's hier auf jeden Fall. Ja, und wer das schon dachte, das ist Wahnsinn, dieses Produkt. Der Wahnsinn hat mich heute auch wieder begleitet, weil ich in 3 Supermärkten war, um Frittieröl zu finden. Und ich kann euch sagen, hey, es gab kein Frittieröl, was wiederum dazu führte, dass ich meine Pommes und die ganzen Sachen, die ich heute machen wollte, im Backofen gemacht habe. Und da gibt es eine Sache, die mich echt unglaublich stört. Und ich verstehe es bis heute nicht, warum es so ist. Pommes, wenn ich die in den Backofen tue und auf der Rückseite steht, diese Pommes sind nach 15 bis 20 Minuten fertig und gefühlt war der Ofen 45 Minuten an mit diesen Pommes, wo ich mir denke, ey, das kann doch nicht sein, oder?
Also. Da kommt es ja darauf an, ja auch, wie viel du damit in den Backofen tust.
Ja, aber wenn ich ein Blech einfach belege in diesem Backofen, klar, der Anbieter schreibt drauf, jeder Backofen ist anders, bla, tralalala. Aber jedes Mal hast du das Gleiche, dass die Pommes erst nach 40 Minuten, also das waren auch dickere Pommes, aber selbst dann, wenn da drauf, und ich habe die Temperatur, 180 Grad haben sie vorgegeben, ich habe sie 20 Minuten drin gehabt, da hättest du irgendwie, weiß ich, die waren so weich, die hättet ihr euch durchs Gesicht ziehen können. Ne?
Aber dann,
und ich glaube, dann habe ich auf 200 Grad 220 erhöht und am Ende waren es echt 45 Minuten und sowas nervt mich halt dermaßen.
Irgendwie. Aber Philipp, dann wäre mir jetzt auch mal die Überlegung wert, jetzt auch, wenn man jetzt auch noch in Anbetracht der sich noch wahrscheinlich noch länger hinwegziehenden Frittierölknappheit, doch mal, glaube ich, die Überlegung wert, einen Airfryer zu kaufen.
Ja,
weil
nee. Und dann drehen sie einem die Luft ab.
Im genau. Airfryer geht das mittlerweile auch sehr gut.
Tja, nicht noch ein Küchengerät, sorry.
Aber das ist, also...
Vielleicht kannst du mal euren ausleihen.
Unsere, der alte ist nicht so gut, der Roman hat einen neueren. Der ist gut, der ist wirklich
okay.
Gut. Ja, wir haben noch so einen alten mit so einem Rührarm, der total scheiße ist.
Ja.
Aber diese neueren, die auch aussehen wie Fritteusen, wo wie auch wie so ein Frittierkorb drin ist, gut.
Die sind gut.
Wirklich gut.
Ja. Okay.
Was ich übrigens, um nochmal ganz schnell auf diese Fischstäbchenpizza zu kommen, was ich skurril finde, dass der Spinatbelag da irgendwie schlecht bewertet wird. Habt ihr Erinnerungen an das letzte Mal die 4 Jahreszeiten von Dr. Oetker?
Nee, habe ich nie gekauft.
Ist 4 Jahreszeiten diese mit Pilzen und oder welches
Pilze,
ist das?
Pilze, dann mit ein Viertel mit Champignons, ein Viertel Spinat.
Ja, sind ja Pilze.
Ja. Salami und ich glaube Thunfisch hat man.
Schlimmste und Pizza der Welt. Schlimmste, ich fand, das ist so eine richtige Eimann-Pizza, ganz furchtbar.
Ich fand die richtig geil früher.
Ja, oh, da fand ich tatsächlich Pilze, das. Die sind so scheiße. Die sind so scheiße. Ja, die haben so einen beschissenen Geschmack. Ey, das ist so abtörend, diese Pizza, wie man die freiwillig essen kann.
Nee, Philipp.
Doch.
Also wenn es nur einen verschissenen Geschmack gibt, dann ist es ja von Schinken.
Das Viertel mit dem Spinat war immer ganz gut, fand ich. Deswegen wundert es mich, dass sie jetzt
hast da scheinbar... Hast du es nur deswegen gekauft? Hast du es nur deswegen gekauft? Und dann mit der Laubsäge noch im gefrorenen Zustand rausgesägt. Damit du nur die machen.
Oh, ich krieg einen Schluckmuss, wenn ich nur an diese Pilze denke.
Ich finde die Pizza früher spannend. Also irgendwie fand ich die cool.
Sorry. Das ist die Light-Cola der Pizzen, diese 4 Jahreszeiten-Pizza. Das gibt's bestimmt auch nur in Deutschland.
Ach, da fällt mir ein, wo wir gerade bei kulinarischen News sind. Können wir eigentlich auch mal einführen, so eine Rubrik. Hier in Hannover gibt es jetzt, Daniel, halt dich fest.
Oha, ich weiß, was kommt.
Es gibt in Hannover, gibt es jetzt den Söhner.
Was ist denn das?
Ja, Daniel.
Der Sucuk-Döner. Da dreht sich ein Sucuk-Spieß. Und dann kriegst du quasi runtergeschnittenes Sucuk im Brot.
Ah, das ist doch wie...
Spart man sich den Sasiki und hat trotzdem einen übelsten Manfred im Maul.
Wie heißt das denn? Das ist auch so ein türkisches... Wie so ein türkischer Burger, da komme ich gleich drauf.
Aber hat der Laden schon offen, Jonas? Ich habe ihn nicht gefunden.
Keine Ahnung, ich habe das heute gelesen in dem, du weißt wo.
Ich weiß wo. Ja.
In unserem Parallelforum.
Aber es ist ein Franchise-Unternehmen, also Daniel könnte in Augsburg noch durchstarten sozusagen.
Wie heißt das denn da in der Türkei? Das.
Guck mal, ich finde Daniel so... Am Söhnerspieß, das würde auch was hermachen, oder? So mit so einem Messer, wenn er so runterschneidet.
Ne? Hier ist das nicht so wie auch so Tantuni. Das ist doch auch so türkisch, so belegte Brote. Kennt ihr das?
Mm-mm. Nö.
Okay, kennt ihr nicht. Schön. Gut.
Ich habe mir beim Türken aber auch noch nie ein belegtes Brot bestellt. Ich hatte Angst, dass sie mich rausschmeißen.
Nee, Jonas, wo ist denn deine Preisschwelle bei Dönern? So.
Döner oder Dönerbox?
Ah ne, schau, Tantuni bezeichnet man
ich
als Rollen
immer
aus
mit den Leuten, die Dönerboxen bestellen.
Jetzt lass mich doch auch mal bestellen.
Hatte ich letzte, vor 2 oder 3 Wochen haben wir Döner mal geholt. Und habe ich zwei Schön. Döner für meine Frau und für mich geholt und für unsere kleine Dönerbox halt, so wegen Fleisch und so. Da gibt's ja echt Leute, die hingehen und sagen, hey, ich hätte gerne eine Dönerbox und das ist so richtige Deutsche, aber nur mit Fleisch. Und dann sagt er so,
Löffel statt Gabel.
Dönerbox. Ja, aber nur mit Fleisch, da soll nur Fleisch rein, hat die Frau gesagt. Nur Fleisch, ne? Und ich denke so, oh, übel, ne?
Ist ja ein bisschen
assi bei euch. Das Pendant dazu sind die zwei Handwerker, die dir mittags, die dann vor dir stehen in ihren Blaumännern und sich eine Dönertasche auch nur mit Fleisch und mit Soße bestellen.
Das Brot könnt ihr auch weglassen.
Richtige Arbeitertasche.
Ja, nee, das sind immer die dann, weißt du, die zu zweit vom Döner stehen und sagen, ich hätte gerne vier Döner.
Aber das sind auch die bei Globus den Leberkäsesemmeln holen, oder?
Bei Globus.
Kennst, das ist ein Signature-Dish bei Globus, oder nicht?
Apropos, weißt du, was wir mal irgendwann machen könnten? Wir könnten mal einen großen Imbiss-Test vor Baumärkten machen, Philipp.
Weißt du, was lustig ist? Dass wir letzte Woche Samstag bei Obi Linden uns eine Bratwurst geholt haben.
Habt ihr nicht.
Die war.
Aber ihr könntet jetzt auch mal.
Habt ihr nicht bei.
Nein, wir haben eine hier Currywurst uns geholt.
Oh. Von dem Schwenkgrill?
Ja.
Oder aus dieser Bude da?
Ja, aus der Bude da, aber das ist ja so ein fester Grill in der Mitte, ne? Am geilsten war ein Typ, der neben mir stand und so gesagt hat. Ich habe bestellt und habe gesagt, hier zwei Currywurst, eine Portion Pommes mit Mayo, ne? Und der Typ gleich neben mir so, hey, ich krieg auch noch eine Portion Pommes, ne? Und ich so, ja, ich wollte mich nicht vordrängeln, aber die haben das ja hier auf der Kette, ne? Und dann kam der Typ, ratet mal, wer erst seine Pommes bekommen hat. Ich, die Frau von ihm hätte mir schon fast den Kopf abgerissen und er so, oh, kann nicht sein hier, kann nicht sein. Ich so, ey, sorry, hier kannst du Pommes. Nein, ich wollte mit Ketchup nicht mitmachen.
Hat wahrscheinlich gerade 3 Bartarmaturen getragen und hat übelst Hunger gehabt.
Ja, keine Ahnung. Aber die war gar nicht so schlecht, konnte man essen. Die Soße war ganz gut. Aber das ist auch so typisch Baumarktkultur, ne? Da so eine Frittenbude aber davor.
Wenn es jetzt bei euch in Hamburg schon so einen Söhner gibt, könntet ihr doch vielleicht
Hamburg,
auch...
Hannover.
Hannover, mal, Entschuldigung.
Was
Hannover.
Ist denn los bei dir?
Hannover, du Nürnberger.
Ja. Also
bitte, hier sind aber auch jetzt pingelig. Wenn es hier bei euch schon so einen Söhner gibt, dann könntet ihr doch vielleicht auch einen Löhner machen, weißt du, einen Leberkäse-Döner. Mit dem Sirsen Senf, Weißkraut.
Weißkraut.
Ja.
Hätte auch was.
Ja. Oh, ich könnte mal wieder auf Leberkäse.
Ja, guck, siehst du, habe ich
das. Wann ist denn eigentlich wieder das große Miso, weshalb, warum Oktoberfest? Das dauert leider noch ein bisschen.
Oktoberfest dauert noch ein bisschen. Ja. Ah, wenn man, jetzt fällt mir auch gerade ein. Hier. Jetzt, 2. April. Die Masken fallen.
Ja.
Oh, ja.
Habe ich schon ein bisschen Angst vor, ne?
Warum?
Der Moment, wenn man den Tzatziki-Röps nicht mehr selber einatmen muss.
Ich weiß nicht. Also ich glaube, ich werde es noch eine Weile aufrechterhalten, dass ich beim Einkaufen Maske trage.
Ich auch.
Definitiv.
Ja, ne? Weil man weiß ja nie.
Ja, auf jeden Fall. Ich bald auch die Maske auf.
Das machen wir auch angenehmer, wenn man nicht das ganze Gesicht sieht.
Bei dir bringt die Maske doch eh nichts mit deinem Bart.
Weniger anscheinend, aber ich mache es trotzdem.
Jungs, wie sieht's denn aus? Haben wir noch ein schmissiges Thema?
Ja, ich hätte noch eins.
Ja.
Gucken wir mal, wie ihr euch vorbereitet habt. Nämlich, das ist eine Frage von meinem Bruder.
Oh, warte mal, ich muss weg.
Da können wir jetzt auch drüber diskutieren. Das war nämlich, ich fand die Frage eigentlich ganz interessant. Nämlich, habt ihr, oder wenn ihr nicht habt, dann können wir darüber diskutieren, eure Gerichte für Gemüse aus dem Smoker?
Ich fange mal an,
ja.
Nur weil ich jetzt gerade einen Geistesblitz hatte. Ich habe mich nämlich nicht vorbereitet, kann ich offen zugeben. Ich habe gedacht, es wäre vielleicht auch spannender, wenn wir einfach spontan drüber sprechen.
Brainstormen.
Ja, meine erste Assoziation wäre gerade Gemüse aus dem Smoker, wäre Paprika.
Ja, kann ich mir auch gut
vorstellen. Weil es gibt ja geräuchertes Paprikapulver Und wir wissen ja auch, dass wenn du eine Paprika zum Beispiel auf den Herd, auf die Flamme legst und sie quasi von außen schwarz werden lässt und dann aber die verkohlte Schale abkratzt, hast du ja innen drin schön weich gekochtes Paprika Fleisch quasi und kannst daraus wunderbar auch eine Antipasti machen.
Ja.
Also ich glaube, Paprika am Stück würde sich sehr gut zum Smoken eignen. Mal so als ersten,
glaube ich auch,
als ersten Appetizer reingeschmissen.
Und was Ähnliches hatte ich auch überlegt, aber das ist ja, glaube ich, jetzt eben nicht, was du halt, glaube ich, dann so servierst, sondern mit, wo du dann weiterkochst. Wenn du jetzt eine Pasta-Soße machen würdest mit geräucherten Tomaten, könnte ich mir auch gut vorstellen. Sowas fände ich, glaube ich, auch ganz, ganz fein. Oder was bestimmt auch funktioniert, auch wenn du, die müssten dann wahrscheinlich dann auch vorgegart sein, sind Kartoffeln, wenn du die im Rauch hast. Kann ich mir auch vorstellen. Klar, du musst, glaube ich, diese Rauchnote mögen. Und was ich mir lustigerweise auch vorstellen könnte, wäre grüner Spargel. Weil grüner Spargel, wenn du den auch, weil ich mache grünen Spargel ja auch immer so in der Pfanne nur, auch so kurz gebraten. Und der bekommt immer auch so eine schöne röstige Note auch bei den Stellen, die so braun sind. Da könnte ich mir das wahrscheinlich auch vorstellen, den auch vielleicht im Smoker zu haben. Kommt dann wahrscheinlich wieder ein bisschen auf das Holz an, weil Holz macht da auch ganz schön viel aus. Je nachdem, was du da verräucherst.
Es muss ja vielleicht nicht das alte Bett vom Kind sein, das man da verfeuert, ne?
Nee, aber auch bei diesen typischen, bei den typischen Räucherhölzern auch so gerade so, weißt du, was so ein ganz starkes Holz oder Rauchgeschmack auch gibt, ist also irgendwie dieses Mesquite. Mesquite macht so einen ganz, ganz starken Rauchgeschmack, finde ich. Angenehmer ist so Kirschholz. Und da machen wir auch meistens, wenn wir gesmoked haben oder irgendwie auch so Brisket auch gemacht haben, dann war es eigentlich immer Kirschholz. Weil Kirschholz irgendwie noch einen leckeren Geschmack gegeben hat und Mesquite noch so kräftiger im Rauch schmeckt als Buchenholz zum Beispiel. Diese typische Buchenholz-Rauchnote kennt man ja auch so von geräuchertem Fisch oder sowas. Ja, das ist ja auch dieses typische oder ja, Schwarzwälder Schinken stimmt nicht, weil das wird nicht mit, wird auch, glaube ich, mit Buchenholz geräuchert, aber nicht nur. Das hat eben auch so einen ganz, ganz starken Rauchgeschmack auch gibt. Das mag, glaube ich, auch nicht jeder. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es vielleicht auch mit Kohlgemüse auch funktioniert. Oder Kreuzblütler hier. Ich darf das Wort nicht sagen, aber es klingt so ähnlich wie Wrongly.
Ja, ich hätte ja auch an Blumenkohl gedacht.
Blumenkohl vielleicht auch.
Philipp, was würdest du denn vegetarisches smoken?
Ich könnte mir auch so Lauch irgendwie vorstellen. Bisschen, glaube ich. Das könnte auch ganz gut werden. Wenn man dann so ein bisschen das Raucharoma oder auch mit der Hitze arbeitet und man hat dann so ein bisschen, kann die äußeren Schichten abnehmen und nimmt nur das Herz vom Lauch oder so. Ich glaube, das ist auch ziemlich lecker. Und ja, sonst kann man, denke ich, vielleicht auch, würde ich auch mal mit Mais oder so probieren, dass man das, glaube ich, die Süße vom Mais mit diesem Raucharoma funktioniert, glaube ich, auch gut.
Ich habe auch mal so ein Rezept gelesen, die machen teilweise Veganer aus Karotten auch einen Lachsersatz, einen Räucherlachsersatz.
Hast du doch auch neulich
war doch
nachgekocht, oder? Bei Kitchen.
Bei Kitchen war es ja auch, das haben wir ja auch gemacht. Eben ja, die hat es ja nur anders gemacht, der ist ja eben ja nur mit so einem Sud gekocht. Kann ich mir schon auch vorstellen, mit dieses Karottentatar, das wir da gemacht haben. Da könnte es vielleicht ein bisschen problematisch sein, dass eine Karotte doch sehr süß ist. Wobei es gibt ja auch, das da war doch auch jetzt irgendwie auch mal so vor ein paar Monaten doch Trend auf Insta so ein bisschen diese Hotdogs mit Karotte. Gell? Hat da glaube ich die Julia dann auch mal gemacht. Da haben wir auch mal was gesehen.
Okay. Kann ich mich daran erinnern.
Ich meine schon, dass ich so...
Was auch, wenn man so ein bisschen so smoked und vielleicht auch ein bisschen vorkocht oder so, das weiß ich gar nicht. Da könnte man so richtig vielleicht rote Beete irgendwas machen. Doch, ja. Rote Beete könnte ich mir auch noch ganz gut vorstellen mit einem, irgendwie musste man gucken mit dem Holz oder so, dass es nicht zu, also zu stark ist, sondern so ein bisschen nur diesen rote Beete-Geschmack unterstreicht.
Ja. Wobei du, wenn du die nicht schälst vorher, sondern quasi mit der, mit der Schale,
ja,
dann geht's wahrscheinlich, ne? Dann hast du wahrscheinlich eine gute Mischung aus Raucharoma und aber noch natürlichen, Aromen da drin. Dann ist es auch nicht, dann nimmt es auch nicht so überhand.
Ja, und dann geht wahrscheinlich auch Sellerie genauso.
Mit Sicherheit.
Ja.
Wenn du dich da so ran, also jetzt, wenn du weggehst von so klassischen Grillgemüse, was dann irgendwie dann noch wirklich zu Grillsachen gereicht werden soll, sondern du gehst irgendwie so richtig, dass du Gemüse im Smoker kochst, weil das Gemüse im Vordergrund steht, dann könnte ich mir auch so Sellerie auf jeden Fall gut vorstellen. Ich überlege auch so Richtung Pastinake vielleicht noch, aber ich habe keinen Smoker, wie gesagt, das ist der Unterschied.
Kann man ja auch im Weber machen.
Ja, ja, klar. Ja. Ja, ich smoker ja, also smoke ja für den Lachs hatte ich letzte Woche auch noch so ein bisschen angeräuchert mit, ich überlege gerade, war es Kirsche? Entweder das war Kirsche oder es war Hickory, ich weiß gar nicht mehr. Keine Ahnung. Muss ich mal gucken. Ich habe, glaube ich, beide unten im Keller. Oh. So ein bisschen dann noch auf die Kohlen. Ist auch immer sehr, also finde ich auch sehr lecker dann noch.
Ich kann mir vorstellen, dass es in Augsburg, dass in den nächsten Wochen und Monaten, wenn die Grillsaison richtig startet, dass das da mal einen Testlauf gibt. Vielleicht kauft ihr mal so eine bunte Tüte Gemüse vom Markt.
Ja, wir haben ja
so einen Smoker. Und dann räuchert ihr euch einmal durch die Tüte.
Ja, wieso nicht? Wieso nicht? Könnte man ja auch mal hier so ein Sellerie-Knollen-Longjob machen. Ein langsamen Rauch gegarten Sellerie.
Aber dann bitte auch mit Thermometer und mit Kerntemperatur.
Habt ihr so einen Smoker? Also was für einen Smoker habt ihr?
Das ist so ein E-Smoker.
Wo du auch die Temperatur fest einstellst und der zieht sich das selber?
Genau.
Ja, das ist ja easy. Stellst
du die Temperatur ein
und
der hat dann so eine Smokebox. Also das ist halt irgendwie so eine Metallbox, die liegt dann auf so einer Heizspirale praktisch. Und sieht aus wie fast wie ein Kühlschrank. Und da kannst du dann einfach, dann hast du mehrere so Einschübe, die du nehmen kannst. Da kannst du Bleche drauf tun, kannst auch so Gastrobleche reinschieben. Und brauchst aber halt so im Normalfall so Pellets. Ah, die gibt's ja auch überall mittlerweile schon. Und da gibt's ja auch die abgefahrensten Sachen. Es gibt ja auch so Pellets mit Gewürzen schon mit drin, so mediterrane Kräuter, die dann noch mit drin sind. Ja, ja.
Wahnsinn.
Gibt's alles. Kann man, glaube ich, echt abgefahrene Sachen machen.
Okay. Oh, so Brisket hätte ich auch Bock drauf mal.
Ja.
Weil wir gestern gerade eine Folge oder zwei Folgen von Chef's Table Barbecue gesehen haben. Ach, da war auch mit Tutsi aus Texas. Die haben auch so geiles Brisket gemacht. Da hatte ich voll Bock drauf mal. Irgendwie im Weber.
Ja.
Kann ich gleich mal irgendwann machen.
Ich hätte noch zwei Themen mitgebracht, die ich noch gerne unterbringen würde, bevor es nachher untergeht.
Oha.
Und zwar einmal wollte ich noch mal ganz kurz fragen, nur weil ich es nicht mehr auf dem Schirm habe, Daniel, was ist aus der großen Miso, weshalb, warum Kimchi Mitmachaktion geworden?
Kommt noch.
Ach, kommt noch, okay.
Kommt noch.
Da hält das mit dem spanischen Slogan Manjana.
Nee, es ist einfach keine Zeit gerade, es ist irgendwie einzukaufen. Und
ja,
da muss ich ja
du weißt, auch. Nee, das ist ja auch das, was wir eingangs gesagt haben, und da müssen wir jetzt Daniel auch mal in Schutz nehmen, auch Jonas, wenn du ihn da immer so ein bisschen reingrätscht oder so. Der hat einfach viel zu tun, weil er sich das dritte Standbein aufbaut. Und so ein Catering-Unternehmen, das kommt jetzt nicht so von ungefähr, ne? Da muss man sehr viel Zeit investieren.
Ja, weißt du? Ist ja nicht so, dass ihr, weißt du, ich bin nicht so wie ihr dann ständig hier Bierchen und Weinchen trinken, oder?
Wir müssen die perfekte Mischung für Bino finden. Das ist ja das Problem. Das ist jemand, der Catering, der hat da natürlich keine Ahnung von. Aber wir müssen hier, das ist echt harte Arbeit, ne? Wenn du morgens um 7 schon in der Versuchsküche stehst und hier so ein bisschen zusammen mixt, ne? Und mal guckst, okay, was kannst du da als Cuvée nehmen? Na, das ist jetzt nicht so hier wie, komm, jetzt stelle ich mich mal hier hin und jetzt mache ich hier mal ein bisschen paar Nudeln mit Kaviar oder so, ne? Das ist halt schon eine harte Arbeit, was wir machen. Das verstehst du halt nicht.
Glaube ich. Ja, also von daher, Ja, das kommt noch. Ich muss halt dafür in drei Läden fahren. Ich muss noch in Asialaden fahren. Dann muss ich noch in Großmarkt fahren, noch für den China-Kohl. Und
aber du, die Leute, die mitmachen möchten, müssen ja das auch noch einkaufen können, ne? Also gibst du dann irgendwann nochmal die geheime Daniels Zutatenliste bekannt?
Ja, natürlich.
Dass die Leute auch mitmachen können?
Natürlich.
Okay.
Natürlich.
Ja, sehr gut, dann freuen wir uns drauf.
Habe ich hier alles schon, den ganzen Zeitplan hier auf meinen Unterarm tätowiert.
Alles klar.
Zweite Frage. Herr.
Alles klar, Michael Schofield.
Ich bitte dich.
Und mein zweites Thema, das wollte ich, glaube ich, eigentlich schon letztes Mal erzählen, aber jetzt, da hatte ich es vergessen, jetzt fiel es mir just wieder ein. Und zwar möchte ich euch noch mal kurz mitnehmen auf in eine Situation, die wir hier auch im Podcast schon mal besprochen haben und die wahrscheinlich jeder von uns und auch von unseren Hörerinnen und Hörern schon mal erlebt hat. Und zwar versetzt euch doch mal in die Situation, ihr seid im Supermarkt am Tresen, egal ob Käse oder Fisch oder Fleisch oder ihr seid beim Fleischer oder in irgendeinem Feinkostladen, wo auch immer. Ihr steht am Tresen und bestellt euch so einmal durch die Auslage und freut euch schon, dass ihr irgendwie leckere Produkte gekauft habt. Und die Verkäuferin wiegt das dann alles so ab und packt das so ein. Klebt das dann zu, bongt das aus, klebt den Bon drauf, reicht euch die Tüte und dann nehmt ihr die Tüte und dann guckt ihr so auf den Bon und dann steht ihr so vor der Scheibe, seht den Bon und den Preis und dann macht ihr
und dann wird die Tüte irgendwo im Chipsregal abgelegt.
Genau, dann macht ihr quasi den heimlichen Sittich, weil euch gerade aufgefallen ist,
Oh, die ist verheiratet.
War ja doch nicht
verheiratet.
War gar nicht der Kilopreis,
ich muss weg.
Das war 100 Gramm. Ja. Wir hatten das Thema schon mal. Die Überraschung kommt, wenn der Bon ausgedruckt wird. Und dann legt man die Tüte irgendwo zwischen die Rochers irgendwo bei der Kasse in irgendein Unterfach.
Wenn du richtig fuchsig bist, packst du es so hinter das dritte Chips-Packung und so, wenn es nach 4 Tagen denkst du, da ist irgendeiner, da liegt ein Opossum tot irgendwo. Wenn's hast du das schon mal?
Ein paar Tage später berichtet die regionale Zeitung, dass Dachsjunge auf die Welt gekommen sind.
Hast du das schon mal gemacht? Das Paket gelegt?
Ich habe das irgendwann schon mal gemacht, ja, aber
das war immer so, aber wenn wir in Hannover beim großen Edeka waren und waren dann, da ist ja die Fischtheke vorgelagert, also du gehst da halt so komplett durch, ne, und kaufst alles und am Ende denkst du, oh geil, wir haben richtig Bock auf Fisch und dann gehst du zur Fischtheke und dann denkst du, ach, 100 Gramm kosten, weiß ich nicht, 3,29 € wird schon halt nicht so schlimm, ne? Und am Ende gehst du irgendwie so mit 30 € raus und denkst so, ne? Aber gut.
Für zwei Forellenfilets.
Ja, so ungefähr, ne?
Ja.
Ah, schon krass.
Auslöser war nämlich mein Besuch neulich in einer Bäckereikette hier in Hannover mit einem Stein und einer Ecke dran und die bieten auch glutenfreie Backwaren an, allerdings nur auf Vorbestellung. Und da musst du halt bis Montagabend musst du da bestellt haben und dann kannst du es den darauffolgenden Samstag abholen in der Filiale. Und dann hatte ich mich online auf der Webseite durchs Sortiment geklickt und habe dann entschieden, so aus der Ferne weißt du ja immer nicht, was schmeckt davon und was schmeckt nicht. Und dann habe ich angerufen und hab mich quasi einfach einmal durch Sortiment bestellt, hab quasi, ich glaube, die haben 4 oder 5 Brotsorten und ebenso viele Brötchensorten und dann habe ich halt einfach von jedem Brot eins bestellt und dann habe ich halt bei den Brötchen, habe ich immer gesagt, von jeder Brötchensorte 2. Ja, und dann kam der Morgen der Abholung, dann bin ich dahin und der Bäckerladen ist in einem Rewe angegliedert Und ich bin extra früh losgefahren und trotzdem war da schon eine riesige Schlange. Und dann kam ich irgendwann dran und sagte ihm daher, dass ich glutenfreie Backwaren vorbestellt habe. Nannte ihn meinen Namen und dann guckte er so und oh, aber eine Menge. Und dann drehte er sich um und holte so aus dem Hinterzimmer irgendwie so.
Kam der Gabelstapler.
Holte er so zwei von diesen Plastikkörben, diese breiten. Ne, so diese
Bäcker-Dinger, ja.
So, diese Bäcker tragen und stellte die so auf den Tresen neben sich und fing dann an einzubongen.
Und Jonas wurde immer kleiner.
Genau, das war dann der Moment, als ich gesehen habe, was er da so einbongt, bin ich dann wirklich vor dieser Scheibe immer mehr in mich zusammengesunken. Und das war so eine Kasse, wo du sehen konntest, also wo du den Produktnamen sehen konntest und den Preis. Und wie hättet ihr reagiert, wenn... Wie hättet ihr reagiert, wenn wenn ihr davon ausgegangen wärt, dass ein Körnerbrötchen 3,60 Euro kostet? Wärt ihr dann auch leicht in euch zusammengesucht?
3,60 Euro? 3,60 Euro für ein Brötchen? Sag mal, hat der Bäcker...
Ja, die Story ist ja noch nicht zu Ende.
Achso, Entschuldigung.
Pass auf, erstmal nur die Frage, das wäre euch doch auch erstmal so ein bisschen unangenehm, oder?
Ja. Hat er zwischendrin vielleicht mal gesagt, Entschuldigung, können Sie schon mal eine Anzahlung machen?
Das Ding war, ich hatte ihm ja gesagt, dass ich von jedem Brötchen zwei möchte, ne? So, und dann gab es da ein Brötchen, das heißt irgendwie Proteinbrötchen. So, und dann tickerte er halt da ein und dann sah ich halt Proteinbrötchen. Und dann stand da, 7,20 Euro. Und dann ratterte es kurz in meinem Kopf und ich dachte, okay, 7,20 Euro für zwei Proteinbrötchen macht 3,60 Euro für ein Brötchen. Und das war so der Moment, wo ich kurz überlegt habe, ob ich schreiend rausrenne oder unauffällig rausrenne. Und kennt ihr diesen Moment, wo man so denkt, oh, jetzt habe ich Mist gebaut?
Ja.
Und ich habe ihn dann nämlich auch, ich meinte dann zu ihm, sagen Sie mal, Sie bongen da gerade was ein. Das kann doch nicht sein, dass hier ein Brötchen 3,60 Euro kostet, oder? Und dann meint er irgendwie nur so, hat so in sich reingenuschelt und meinte, irgendwas von wegen, naja, so, Sie haben das ja bestellt so ungefähr. Und am geilsten war, dass dadurch, dass hinter mir schon die Schlange immer länger wurde, der Typ hinter mir meinte gleich so, ha, ist wegen Russland, ne? Und das heißt, ich stand auch noch so ein bisschen da im Fegefeuer und war quasi, hielt den ganzen Laden auf und wusste genau, wenn ich jetzt das große Diskutieren anfange, dann wären die Leute hinter mir richtig griffig. Naja, und dann habe ich halt am Ende, standen glaube ich 42 Euro auf dem Bon. für irgendwie einmal durch Sortiment bestellt. Und dann habe ich mir diese zwei Plastikkörbe ausgeliehen und habe die zum Auto getragen. Und beim Ausladen oder beim Einladen in den Kofferraum stellte ich dann fest, der hohe Preis kam daher zustande, dass die Brötchen immer in Zweierpackungen waren. Das heißt, unterm Strich musste man die 3,60 Euro pro Proteinbrötchen nochmal durch zwei teilen. Landet bei 1,80, ist immer noch teuer, ja, aber wenn man mal so guckt, bei vielen Bäckereien zahlst du für manche Brötchen auch über einen Euro.
Ja, du musst ja auch überlegen, ich habe das gerade nachgelesen, die backen ja auch nicht selber, sondern die beziehen das ja über einen Partnerbetrieb, der komplett glutenfrei ist, weil ich hatte mir schon überlegt, wie die das sonst machen. Aber es ist trotzdem, ne, ist natürlich Wahnsinn, ne? Also
Jonas, weißt du, wenn du das gesehen hast mit dem Bon, hättest du immer mal, Entschuldigung, haben Sie da gerade, also ich heiße gar nicht Rote, weißt du, wie heißen Sie denn, Koslowski? Und dann, Entschuldigung, dann haben wir gar keine Bestellung, ach so, ja,
wie?
Tja, dann muss ich wohl
die haben
wieder.
Die haben sie verschlammt, kann ja wohl nicht sein. Und darf ich, habe jetzt auch nochmal eine Frage, die ich eigentlich auch im letzten Podcast schon stellen wollte, das fällt mir gerade ein. Wie hast du das Steffi beigebracht?
Naja, wenn wir mal ehrlich sind, die tatsächlichen Preise waren jetzt ja so, wie wir es zumindest von früheren Erfahrungen mit glutenfreien Produkten schon gewohnt waren. Mhm. Also klar ist 1,80 Euro für so ein Körnerbrötchen viel. Aber wenn du das schon ein paar Mal irgendwo gekauft hast, dann kennst du das. Mhm. Und für mich war halt nur dieser Schockmoment der, als ich nicht wusste, dass ich quasi das Doppelte an Menge bekomme. Ne? Also ich bin halt wirklich in dem Moment davon ausgegangen, dass ich hier gerade Brötchen zu 3,60 Euro das Stück gekauft habe. Und das fühlte sich in dem Moment so unfassbar beschissen an.
So gut können die Brötchen gar nicht sein.
Aber dann sag doch nochmal, Jonas, wie haben sie denn geschmeckt?
Gut. Also, das ist halt leider wie immer bei den glutenfreien Sachen. Du kannst sie dann, weil die ja auch dann in so einer luftdichten Verpackung kommen, wahrscheinlich, weil das eben zu diesem, ne, allergikergerechten glutenfrei dazugehört. Du kannst die halt nicht aus der Tüte nehmen und essen, sondern du musst die auftoasten. Sonst schmeckt das Zeug scheiße. Aber wenn du es aufgetoastet hast, da waren ein paar ganz gute Brötchen bislang dabei, muss ich sagen. Bei den Broten war es sehr gemischt. Wir hatten so ein Sauerteigbrot war dabei, also glutenfreies Sauerteigbrot. Das war geschmacklich wirklich gut. Es waren aber auch ein, zwei richtige Nieten dabei, muss man sagen. Und bei den Broten ist halt auch krass, die kosten alle 5,20 Euro das Stück. Ich schicke euch mal Fotos und die sind halt so mega klein. Du kannst die, wenn du die aufschneidest, hast du 8 bis 10 Scheiben, würde ich sagen. Kleine Scheiben, ne? Also wir sprechen dann so von der Größe. 8 bis 10 Scheiben für 5 Euro ist halt auch schon sportlich, ne?
Aber Jonas, dann sieht der Leberkäse dazwischen auch viel größer aus.
Ja. Ja. Die Quintessenz ist jetzt, dass ich mich mal ein bisschen schlau gelesen habe und schlau gegoogelt habe. Ich werde jetzt mal, es gibt in Berlin, habe gedacht, ich gucke einfach mal Berlin glutenfrei Bäckerei. Mir war klar, dass in dieser Stadt das Thema auf jeden Fall ein bisschen verbreiteter ist als bei uns. Und da gibt es tatsächlich 1, 2, 3 Bäckereien, die sehr spannend klingen, wo ich mal was bestellen werde. Unter anderem eine Schauspielerin, türkischstämmig, glaube ich, die mittlerweile eine Bäckerei in Berlin, ich glaube Charlottenburg, aufgemacht hat, vor längerer Zeit. Und die verschicken auch. Era oder Aria heißen die.
Aria?
Nee, nicht Aria, Area. Und die Brote sind auch teuer, also die kosten auch irgendwie so 8 bis 10 Euro das Brot, aber das sind halt dann auch wirklich so.
Wie viel Gramm?
Ja, das sind dann schon so, die gehen dann auch Richtung Kilo oder 800, 900 Gramm, das sind dann schon ordentliche Klöpse, ne?
Ja, aber jetzt fühle ich mich gar nicht mehr so schuldig, dass ich in Italien für 50 Euro Mehl bestellt habe.
Nee, musst du auch nicht.
Und da möchte ich noch hier kurz noch einen Shoutout noch loswerden an den Manuel Gutjahr, der mir das empfohlen hat. Weil man weiß es ja hier, die Mehlknappheit in Deutschland ist ja immer noch da. Ich konnte ohne Probleme in Italien 15 Kilo Mehl bestellen. Davon sind 10 Kilo Brotmehle, das andere ist noch so ein spezielles Mehl für süße Teige, auch für so Panettone und sowas. Da hätte ich jetzt am Samstag mal mein erstes Brot mit dem neuen Pornomehl drehen.
Pornomehl. Kannst du vielleicht so
freuen uns schon auf die Kruste, Daniel, ne?
Ja. Ich bin schon sehr gespannt, wie das Mehl ist. Und
ich würde gerne mal deine Hände so in diesem Pornomehl dann sehen. Einfach so als Shot.
Ja.
Hast du denn schon eine anständige Mutter bereitgelegt?
Ja, die ist im Kühlschrank, die Mutter.
Sehr gut.
Muss ich jetzt noch ein bisschen aufpäppeln dann morgen.
Ich gebe ja zu, wenn du auch nicht hundertprozentig glücklich warst, aber deine Versuche sehen A, sehr gut aus und B, haben sie in mir erzeugt, dass ich für mich überlegt habe, hätte ich nicht für mich rausgefunden, dass ich glutenfrei einfach besser vertrage, dann würde ich auch groß ins Sauerteig-Geschäft einsteigen.
Das ist wahnsinnig
entspannt.
Vielleicht
werde ich das einfach mal ausprobieren.
Ja, es ist eine schöne Arbeit, finde ich, mit der du auch noch wächst. Du wirst doch irgendwie immer besser, auch wenn du halt eben mehr Brot gemacht hast. Ich finde, es ist auch etwas Meditatives fast sogar, wenn du einen Brotteig machst, weil es so auch ein bisschen, es ist zeitintensiv. Ich fange halt eben Vorabend an und da musst du halt eben so 3-4 Stunden erstmal den Teig führen. Und damit sich das Gluten entwickelt, damit er noch ein bisschen aufgeht und dann das Shaping, dass so ein bisschen auch eine Spannung auch mit drin ist, dass du es richtig machst, dass da nicht zu viel Luft rausgeht und sowas, dass er eine schöne Spannung auch drin hat, damit er schön aufgeht im Teig, im Ofen. Es ist ganz schön, auch sein eigenes Brot zu backen. Und mittlerweile gebe ich ja dann auch, ich backe immer 2 Brote pro Woche. Ich habe jetzt schon einen Abnehmer für das 2. Brot immer auch schon. Das schenke ich immer weiter gleich. Dann wäre fast schon die Überlegung, ob ich mal so jetzt hier so einen richtigen Brotbackofen. Da gibt's nämlich auch, da gibt's sehr gute aus Belgien kommen die, glaube ich. Es gibt einen Hersteller, der macht Brotbacköfen, auch kleinere Brotbacköfen. Wäre schon nicht schlecht, aber teuer leider. Teuer. Es ist noch nicht so, nicht wie ein Rational teuer, aber wäre cool. Und weißt du, es ist halt, wenn du auch dein eigenes Brot machen kannst, du brauchst wirklich den Bäcker nicht mehr. Vielleicht ja für eine Semmel oder sowas. Aber wenn du, und es ist halt, glaube ich, halt auch so, dass du Brot machen an sich ist, glaube ich, kein so ein Hexenwerk. Wenn du so ein paar Grundlagen beachtest und es ein bisschen übst und halt eben wichtig ist, dass du halt auch ein entsprechendes Mehl dafür hast, weil sonst funktioniert es nicht, eben diese typischen sehr, sehr, sehr wasserlastigen Teige auch zu verarbeiten. Wenn du jetzt normales Sauerteig, Roggensauerteig machst, das geht immer. Das kannst du kinderleicht selber machen. Und ja, du machst jedes Mal ein eigenes Brot. Das ist doch auch irgendwie ganz schön.
Vor allen Dingen
lade dich Ostern zu uns ein. Wir haben bei uns ja ein Backhaus im Ort und das ist
so ein Community-Backhaus.
Ja, aus dem Jahr 1600, also so ein
Ofen
noch. Ne?
Und da wird er noch benutzt?
Ja, der wird Ostern immer und zum Weihnachtsmarkt auch manchmal, aber Ostern wird er eigentlich angefeuert und da wird er drin gebacken und dann kannst du halt deinen Hefeteig dann noch hinbringen und dann backen sie dir den. Und ist das schön. Ist natürlich schon der Tradition, also du kannst gerne vorbeikommen, wir backen auf dich.
Was ich ja so spannend finde an dieser Sauerteig-Thematik ist, dass du ja zumindest hier bei uns in 80% der Bäckereien, die es so gibt, kriegst du ja gar nicht mehr so richtig gutes, lang gegangenes Brot, was dann auch schwer ist und lange haltbar ist.
Ja.
Sondern das sind ja alles auch
Schnelldreher.
Schnell gehende und schnell verpuffende und leichte Brote. Ich meine, Philipp, vielleicht kennst du es, ich weiß nicht, wie es bei euch im Ort ist, aber wie viele richtige Bäckereien, die nach alter Art noch einen Sauerteig ansetzen, gibt's denn überhaupt noch? Das ist doch nicht mehr viel, oder?
Nicht,
das ist doch alles Ketten nur noch. Ja, ja, genau, alles Ketten, die belanglose Geschichten machen. Insofern ist es ja eigentlich die logische Konsequenz, dass die Leute anfangen, den Kram selber zu machen.
Ja, es gibt ja auch viele gute Bäckereien noch, ne? Also zumindest hier jetzt, ne? Also wir haben den Vorteil im Ort, dass noch eine Bäckerei, ich glaube, aus der Nachbargemeinde oder was heißt, glaube ich, weiß ich. Und die machen eigentlich relativ gutes Brot und auch noch so ein bisschen, ja, handwerklich. Aber so diese wenn du es mit Sauerteig machst oder so, die Bäckereien kannst du ja in einer Hand abzählen hier in der Region, wenn überhaupt noch eine Hand da ist, die irgendwie sowas machen, auch wirklich noch dem Teig die Zeit zum Ruhen geben. Und wenn du so die ganzen, nehmen wir jetzt den Bäcker, den du vorhin erwähnt hast, oder gibt ja noch so 1-2 größere Bäckereien hier aus der Region, beziehungsweise die dann zu Handelsketten gehören. Da geht's einfach nur um Preis, ne? Preis und Menge, und da hast du halt keine Chance mehr für sowas, ne?
Ja, ja. Haben ja viele Bäckereien auch schon, dass sie dann irgendwie Teig ja irgendwie schon vorformen lassen, irgendwo in Nachbarländern. Ja. In Nachbarländern. Und es dann hier nur noch aufbacken. Hier gibt's schon auch noch ein paar, die das auch so ganz handwerklich auch machen, ohne irgendwelche Zusatzstoffe. Einer ist jetzt auch ganz groß geworden, auch hier mittlerweile in Augsburg, der auch jetzt eben auch sehr stark expandiert. Die machen auch
gutes. Habt ihr bei euch auch Bug Factory?
Ja, ja, gibt's auch.
Und das finde ich ja auch, das ist auch so eine Unart, ne? Das ist ja, ja im Prinzip dann so die, die Selbstbedienungstheke der Backwaren. Und das sind ja auch alles so Teiglinge, die tiefgekühlt aus dem Osten kommen.
Genau.
Und da, da gibt's dann halt auch schon morgens um 9 irgendwie irgendwelche belegten Geschichten, beziehungsweise auch so überbackene Pizzazungen. Also da gibt's im Prinzip alles, was, was der Durchreisende ohne Anspruch schon braucht. Und das ist halt natürlich dann auch kein Wunder, dass dann die, die Backkultur verkommt, wenn die Leute sich von diesen tiefgekühlten, vorgefertigten Teiglingen ernähren, ne?
Ja, und ich glaube, wenn du halt, glaube ich, auch wirklich ein handwerklich gemachtes Brot kannst du auch in der heutigen Zeit auch nicht mehr verkaufen, eben aufgrund der ganzen, ja, sagen wir, Convenience-Sachen oder dass jeder Supermarkt heutzutage irgendwie schon so eine Aufbackstation hat. Was sie natürlich auch mit so aus kaufpsychologischen Gründen ja auch machen, damit du dich da wohler fühlst, wenn du dann eben frisch gebackenes Brot da riechst, was aber halt nicht frisch gebacken ist, sondern nur aufgebacken ist. Mhm. Und dass die das halt dann auch, ja, es ist halt, dass das deutsche Ding auch wieder, dass du halt kaufentscheidend am ehesten noch der Preis ist und nicht unbedingt eine handwerkliche Herstellung. Und dann hast du gleich wieder das nächste Problem, dass du im Handwerk halt, glaube ich, ja, wie wir es, glaube ich, auch schon ab und zu mal gesagt haben, glaube ich, wirklich auch ein Nachwuchsproblem auch hast, dass es halt auch keiner mehr machen will.
Ja, es sind halt auch unsexy Arbeitszeiten und der Trend geht ja auch dahin, dass die Bäcker irgendwie die Arbeitszeiten so anpassen, dass sie dann halt sagen, okay, es gibt halt morgens noch nicht alles, sondern die backen auch über den Tag und dann ist es halt irgendwie mittags fertig oder so. Ist ja auch irgendwie ein Trend. Im Moment hat meine Frau mir letztens erst erzählt, damit du einfach Personal findest. Und die Arbeitszeiten sind und ja, weiß ich nicht.
Ja, und es gibt ja auch mal, also wir haben jetzt ja auch so eine Bäckerei, da wird teilweise auch so live gebacken. Mhm. Da stehen dann wirklich dann noch so am Tag noch die Bäcker auch drin und vorne auch noch und ja, aber wie gesagt, so für mein eigenes Brot brauche ich es nicht mehr unbedingt. Ich bin auch so vom Geschmack von meinem Brot bin ich eigentlich immer happy. Von der Optik nicht. Das wird aber noch. Es wird noch. Und ja, aber es ist ein ganz schönes Hobby eigentlich.
Ja, es scheint dir auch Spaß zu machen. Jedes Wochenende sagst du wieder, dass es dir nicht gefällt und alle anderen sagen, wenn sie so ein Brot hinkriegen würden, wäre das ein Traum, ne? Und
Aber wäre vielleicht auch mal einen spannenden Besuch wert hier im Podcast, wenn wir mal jemanden finden würden, der das traditionelle Backhandwerk tatsächlich mal gelernt hat. Ne, wäre auch mal spannend. Vielleicht, wenn unter den Hörerinnen und Hörern jemand dabei ist, der einen waschechten Bäcker, eine Bäckerin kennt, der noch nach alter Fasson gelernt und tätig ist, dann lasst uns das mal wissen an wieso, weshalb, warum at gmail.com oder über Facebook, Instagram. Wäre mal ganz spannend.
Definitiv.
Oder wenn ihr vielleicht habt ihr auch andere Ideen und Vorschläge für Gäste, die wir mal haben könnten. Ne? Sterneköche oder sonst wie. Oder ihr habt andere Anregungen, dann sagt uns einfach Bescheid. Und wenn ihr uns einfach nur 5-Sterne-Bewertungen bei Apple Podcasts oder bei Spotify gibt, freuen wir uns auch.
Nehmen wir auch so mit.
Und als kleines Dankeschön hat Daniel jetzt, glaube ich, noch was zu mitnehmen für euch.
Richtig. Es ist mal wieder ein Buch. Wer hätte das gedacht?
Überraschend.
Wer hätte das gedacht? Ich muss es nur schnell in griffbereite Nähe holen. So, da ist es schon. Und zwar, das heißt Benu von Corey Lee. Das Benu ist ein 3-Sterne-Lokal in San Francisco, das auch immer noch 3 Sterne hat. Das Buch ist, keine Ahnung, jetzt auch schon, glaube ich, 3 Jahre alt. Da hat es auch schon 3 Sterne. Dieser Corey Lee ist eigentlich koreanischstämmig. Der hat unter anderem bei Thomas Keller gelernt, wenn man den kennt, vielleicht. Kann man schon mal gehört haben, als ist ein recht bekannter amerikanischer Koch. Was dieser Corey Lee ganz nett macht, er macht Sterne-Gastronomie mit einem sehr, 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 sehr deutlich asiatischen Einschlag. Und jetzt eben nicht nur koreanisch, sondern es sind teilweise auch chinesische Sachen auch mit dabei oder japanische Sachen. Es gibt zum Beispiel da so Gerichte wie ein Kimchi mit Schweinefleisch und Auster. Es sieht aber ein bisschen anders aus. Und das muss ich euch schnell hier mal raussuchen. Das ist nämlich, ja, man sieht dann doch wieder so ein bisschen mehr die Sterneküche. Wenn ich es denn jetzt finde.
Kriegst du schon hin.
Ich habe mir leider keinen Marker reingemacht. Ich hätte ihn vielleicht reinmachen sollen.
Vorbereitung ist alles.
Da ist es. Also hier, Auster, Pork Belly und Kimchi sieht bei ihm so aus.
Ja, klassische Baumarkt-Imbiss, ne?
Ja, also ein sehr schönes Kochbuch, auch sehr schön fotografiert, finde ich. Es sind viele, an sich gewöhnlichere Zutaten auch mit drin, in einer ganz anderen Zubereitung, aber auch jetzt eben mit diesem Kimchi. Die machten da zum Beispiel aus diesem Kimchi ein Gel und daraus machen die so ein Blatt und da kommt dann eben diese Auster rein und dann das, der Pork Belly. Der Pork Belly wird dann auch so langsam gegart. Und dann ist noch so ein Kimchi-Schaum auch noch mit dran, oder sie nennen es Whip, also es ist so ein Mayonnaise-artig auch in der Konsistenz höchstwahrscheinlich und eine Kimchi-Brühe, die du dann noch machen musst und dann eine rohe Auster und ein Bacon-Pulver kommt dann noch dazu. Also so ganz, ganz, ganz feingliedrig auch in der Zubereitung, auch komplex in der Zubereitung. Es sind ein paar Sachen mit dabei, die vielleicht ein bisschen komisch sind. Es ist ein Gericht dabei mit so einer mit lebendiger Qualle. Zum Beispiel. Aber so ein sehr, sehr schönes Kochbuch. Auch ein bisschen älter schon. Ich glaube, es ist auch schon 10 Jahre alt. Wie gesagt, sie haben ihre 3 Sterne immer noch. Kann man sich mal anschauen. Ist auch sehr schön gemachtes Buch, weil es hat auch ein Leineneinband, wenn man es vielleicht sieht. Diese Leineneinband ist erhaben. Das wirkt wie so ein zusammengepinstes Stöffchen.
Stimmt.
Sieht man. Gut, ne? Ja.
Ja, vielen Dank. Das ist ja... da wird einem ganz warm ums Herz sozusagen, ne?
Ja, ne?
Sehr schön, Herr Daniel.
Genau. Ja. Und jetzt können wir es ja auch noch sagen. Es ist heute der 1. April. Und ich habe gar kein Catering.
Ja.
Ja.
Heißt, Daniel hat in Zukunft, wenn Jonas und ich Bino vertreiben, wirklich viel Zeit. Also falls jemand noch eine Idee hat, was Daniel machen könnte, dann mal los. Ne, Jonas?
Ja. Ja. Und da kann ich jetzt euch schon das Nächste sagen. Weißt, ihr kennt ja wahrscheinlich auch Rübchen und Rosenkohl. Da stoße ich jetzt mit dazu, weil die heißen jetzt dann auch Rübchen, Rosenkohl und Schweinebauch.
Sehr gut, genau. Jetzt hat Daniel hier das erzählt. Ja.
Ich habe meinen sicheren Hafen gefunden.
Ja. Mal sehen, ob sie mit dir zufrieden sind.
In diesem Sinne, liebe Leute. War schön heute, vielen Dank.
Und
fand ich auch. Wir
gucken mal, ob es uns vielleicht auch in Zukunft dann noch gibt.
Genau. Vielleicht gibt es eine Folge 66, vielleicht gibt es auch mal wieder Gäste. Lasst euch überraschen. Kommt gut durch die Woche. Kocht mal was Feines, schickt uns mal Fotos von eurem Tisch der Woche, wäre auch mal was. Wir wollen ja auch mal wissen, ob ihr auch was kocht und wenn was. Ob es aus dem Opti-Grill kommt oder aus der Fritteuse,
aus dem Rationalen.
Airfryer, vom Grill, vom Smoker, woher auch immer. Kocht mehr selbst, esst weniger Fertigpizza, so wie wir. Und hört nächste Woche wieder rein bei mir, so weshalb warum. Euer akustischer Reibekuchen. Ich sage bis dahin auf Wiederschaum.
Tschüssi. Und ich sage April, April, bye bye.
Ich will einen Hamburger, einen Cheeseburger, Riebelzwinge, Zwiebelringe, einen Hotdog, einen Eisbergsalat und Lakritze-Milkshake.
Ich finde, wir sollten gehen. Es ist mir hier zu laut. Ich kann nicht richtig kauen.
Niemand wird gehen. Keiner wird bleiben.